Und damit herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 24 am 7. August 2014 um 20.44 Uhr und 17 Sekunden.
Guten Abend.
Das war der Konrad und beim nächsten Piepton sind es 20.44 Uhr. Nein, das lassen wir.
Der Matthias macht es heute jetzt ganz genau. Sehr schön, sehr schön. Finde ich gut.
Ja, nachdem ich ja immer noch nicht geschafft habe, mal dieses Veröffentlichungsdatum da irgendwo unter dem Player zu klöppeln, weil irgendwie wehrt sich das diese Template-Sprache oder besser gesagt, ich wehre mich, diese Template-Sprache zu verstehen und es klappt einfach nicht. Das ist ja irgendwie Tweak oder sowas heißt das. Mhm. Also irgendwie ganz merkwürdig. Zumindest erschließt sich mir das noch nicht so, wie es sich mir wahrscheinlich erschließen könnte, wenn ich davon ein bisschen mehr Ahnung hätte.
Ja, alles wie immer eine Bildungsfrage, ne?
Ja, wobei in dem Fall wie immer eine Bildungslücke.
Ja, genau. ja, vielleicht eines schönen Tages wieder einmal, packen es auf die Liste.
Ach ja, da gibt es noch so einiges, aber das wird schon.
Genau. Ja, das ist eigentlich auch heute bei uns hier, Liste ist eigentlich das Thema. Es hat sich in letzter Zeit wieder so viel angehäuft und dann kam ja das Interview mit Hilmar Lapp und dann kam das OK-Fest, über das wir berichten wollten und da haben sich jetzt sehr viele Sachen angesammelt, die wir jetzt mal abarbeiten wollen. Und wir trotzen hier sozusagen der Sommerpause, beziehungsweise nicht ganz, denn wir hatten jetzt doch nicht ganz so viel Zeit, alles nachzuarbeiten. Aber ich denke, wir haben ein paar interessante Links und haben noch ein paar Erinnerungen dazu und konnten ein paar Sachen zumindest nochmal nachlesen.
Genau.
Und dann soll es bei den Verweisen erstmal bleiben. Ne?
Genau. Ich weiß ja gar nicht, wir wissen ja auch noch gar nicht, wann das Ding hier online geht. Wer weiß, zu wann man dazu kommt. Ich denke mal, diese Woche könnte es vielleicht noch ein bisschen knapp werden, aber nicht so, auf jeden Fall.
Ja, wir trotzen nämlich den Sommerferien und arbeiten hier härter als sonst, während sich andere da den Hautkrebs füttern lassen. Aber gut.
Genau. Wollen wir ein bisschen Hausmeisterei machen?
Genau, gerne.
Gibt es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Also erstens wurden wir nicht auf Errata hingewiesen. Das ist entweder sehr glücklich für uns, weil es niemandem aufgefallen oder weil alle zu faul waren. Oder wir haben tatsächlich keine Fehler produziert, was ich
Perfekt.
Mir fast nicht vorstellen kann. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja sowas auch mal. Aber was mich gewundert hat, ist, in den letzten beiden Folgen gab es ziemlich wenig Feedback, fand ich. Also so allgemein, also relativ wenig Tweets, relativ wenig Kommentare. Zur letzten glaube ich gar kein. Doch, der Oliver hat glaube ich hier kommentiert. Ich weiß aber auch nicht, ob das am Thema liegt oder ob das glaube ich gerade einfach so generell so eine Phase ist.
Sommerpause oder wir werden langsam langweilig?
Ich weiß es auch nicht.
Wir sollten vielleicht mal neue Serien starten, vielleicht das Elsevier-Bashen vielleicht mal draußen lassen. Ich glaube, ach doch Mist, wir haben schon wieder was auf der Liste.
Ja, aber es geht immer schlimmer, haben wir gelernt. Wir suchen jetzt einfach einen neuen. Ich habe da schon eine Idee.
Gut. Gut, da bin ich gespannt.
Genau, ansonsten diesmal mal am Anfang der Folge angesprochen und nicht am Ende. Wenn ihr Themenwünsche habt, auf was wir mal unser Auge genauer werfen sollten, was dann natürlich ein bisschen Vorbereitung bedarf, aber da ist dann auch gerne die Vorbereitung etwas ausführlicher, dann lasst es uns einfach wissen, entweder per Mail oder per Kommentar oder wie auch immer. Ihr könnt uns auch Brieftauben schicken, wenn die ankommen und ich sie nicht behalten muss. Insofern lasst uns das einfach wissen und demnächst wird es dann sicherlich auch dann mal wieder mit Gästen weitergehen.
Genau, da haben wir einige auf dem Radar.
Genau, ist ja immer so ganz erfrischend, wenn man so andere Leute dabei hat.
Ja, und das war es eigentlich schon fast mit den Hausmeistereien, oder? Ich glaube, da gab es jetzt nicht viel mehr zu sagen.
Davon gehe ich mal schwer aus und dann können wir uns eigentlich mit so einem Seemannskörper in unser Backlog begeben.
Ran an den Speck.
Genau. Womit fangen wir denn an? Mir ist da so vor einigen Wochen, wenn nicht sogar schon vor Monaten mal, ein ganz cooles Projekt vor die Flinte gelaufen. Irgendwie habe ich es heute entweder mit Sommer Sprachbildern oder mit Jägersprachbildern. Das ist heute schon das dritte Mal, dass ich irgendwie sowas wie mit Flinte und Korn und irgendwie sowas sage. Na egal.
dann wird man's heil.
Genau, ich bin nach wie vor Pazifist, das sei hier öffentlich bekannt gemacht. Und vor die Nase gelaufen ist mir das Open Development Toolkit. Und das Ganze ist, Development steckt da eigentlich in doppelter Weise drin. Was ist das Ganze? Das ist ein Projekt, also es ist alles, allen voran ist mal eine Webseite. Aber ein Projekt, was hinter dieser Webseite steht, was sich zum Ziel gesetzt hat, mal so als zentraler Aufschlagpunkt für alles rund um das Thema Open Development zu werden. Und was man da findet, ist eine ganze Reihe von Material zum gerade zum Thema von offenen Daten, der Verarbeitung von offenen Daten. Und was man dort auch findet, ist eine Reihe von Tools, also nicht nur so die Heranführung an das Thema und so Wissenswertes und Tipps und Tricks, sondern auch wirklich Tools. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, man findet so Developer Resources, das heißt also, wenn man selber interessiert daran ist, Daten oder Tools für die Datenverarbeitung mal zu erstellen, dann findet man da auch Material. Und das, der zweite Aspekt von Development, der da drin steckt, ist, dass auf diesem, auf dem Blog dieser Website findet man so ein paar Beispiele von Organisationen, die sich das mal vorangenommen haben. Und da findet man ganz, ganz viel von so Daten aus Entwicklungshilfeprojekten, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist auch ganz cool, weil die haben nämlich das, die haben nämlich so einen eigenen Begriff dafür auch gefunden und nennen das jetzt nicht Open Data for Developing Projects oder irgendwie sowas, sondern nennen das Aid Data, was ich ganz, ganz charmant finde einfach. Ne? Also so, cool, ja. Sozusagen, was kann eigentlich offene, zur Verfügung stehende Daten für die Entwicklungshilfe bedeuten. Und das ist ganz spannend und da kann man mal so ein bisschen auf dem Blog rumlesen. Da gibt es einige Organisationen, die sehr, sehr klar in der Entwicklungsarbeit oder in der Entwicklungshilfe tätig sind. Und so ein paar Beispiele, was die sozusagen mit ihren eigenen Daten gemacht haben, wo sie mit Daten anderer, also so von der Weltgesundheitsorganisation oder irgendwie sowas, was sie daraus gemacht haben. Und so eine Projekte finde ich ganz, ganz charmant und auf jeden Fall erwähnenswert, auch wenn es jetzt nicht direkt Open Science betrifft.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich auch enorm wichtig. Das hat so, was hat einen enormen Impact, wenn man sich dabei überlegt, dass ja Entscheidungen halt eigentlich nur wirklich gut gefällt werden können, wenn da entsprechend die Daten bekannt sind oder vorhanden sind. Und das ist halt häufig nicht der Fall. Sei es von, wie verkaufe ich mein Getreide, bis hin zu, wie kann ich irgendwas gegen Malaria machen. Also das ist natürlich ja sehr hilfreiche Anlaufstelle dann auch.
Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, die haben so Trainings-Resources, habe ich glaube ich schon gesagt. Also kannst du so ein bisschen Training-Material finden. Und unter anderem planen die gerade so ein Curriculum für die School of Data. Eines der Projekte, auf die ich jetzt erst wirklich auf dem OK-Fest gestoßen bin, die nämlich, das ist so ein Projekt, was weltweit Menschen sozusagen zu Data Trainers oder Data Teachers ausbilden lässt. Also mit Leuten ausbildet, wie man mit Daten umgeht, wie man Tools mit Hilfe von Tools Daten für sich nutzbar macht, wie man da an Daten kommt, wie man Daten aufarbeitet, auswertet und so weiter. Und die das Wissen dann wiederum weitertragen sollen an Anwender, seien es jetzt Schüler beispielsweise in Schulen, seien es vielleicht auch Unternehmen, seien es Hilfsorganisationen oder ähnliches. Und die Community hinter School of Data ist wirklich groß und das fand ich wirklich erstaunlich und es ist eins der Projekte, die mir echt jetzt erst vor kurzem mal über den Weg gelaufen sind.
Mhm. Kannte ich auch noch nicht.
Also insofern, immer mal, ist aber auch, glaube ich, was sehr, sehr, also das gibt es wirklich weltweit und es gibt auch diverse Länder in Europa, in denen da sehr viele Menschen tätig sind bei School of Data. Ich habe so ein Stückchen mal das Gefühl, dass gerade auch Osteuropa da sich gerade großer Beliebtheit erfreut oder dass da großen Enthusiasmus gerade gibt. Aber das ist so eins der Projekte, was auch sehr, sehr stark in Afrika zu finden ist, was sehr, sehr stark stark in den arabischen Ländern zu finden ist, was sehr, sehr stark in Südamerika vertreten ist. Das fand ich irgendwie ein ganz cooles Bild, weil das sind genau die Länder oder die Ecken, von denen man gerade im Bereich Open Science jetzt nicht vorrangig immer was hört. Das finde ich dann irgendwie ganz, ganz charmant.
Mhm. Ja.
Jo, dann ist das jetzt auch schon etwas her, stelle ich gerade fest.
Ja, einige Sachen.
Genau, aber es gibt ja das berühmt-berüchtigte Blog openscience.com. Berühmt, weil schon seit langer Zeit sehr, sehr viele interessante Newsbeiträge, die machen das ja auch so ein bisschen, schnappen hier und da mal was auf und verschriften das dann halt in Blogform. Manchmal auch ein bisschen tiefer gehende Analysen, berüchtigt, weil das mittlerweile kein eigenständiges Blog mehr ist, sondern zu De Groote Open gehört und De Groote Open natürlich immer auch eines der Open Projekte ist, denen man so ganz leicht zweifelnd Openwashing unterstellt. Vielleicht noch
eins, schon erwähnt,
ja, die nicht ganz so schlimm sind wie Springer, aber naja, ja. Mit Sicherheit auch nicht das Open vorantreiben.
Genau. Wie sagen wir immer so schön dazu, das hat ein bisschen Geschmäckle, das ist, glaube ich, unsere Phrase bisher gewesen.
Genau.
Aber wir lassen uns gerne eines anderen überzeugen, eines besseren.
Genau. Und wenn man dort bei Open Science mal unter Book Author, glaube ich, als Tag sucht, dann findet man eine kleine Serie, die da im Juni gelaufen ist, die sich dem Thema widmet, How to Promote an Open Access Book. Und das ist ja also Monographie. Und das ist ja was in der Tat jetzt nicht so breit verfügbar ist an Informationen. Also man findet natürlich eine ganze Reihe Ratgebern zum Thema how to publish an Open Access Paper, how to promote it, und so weiter und so fort. Aber bei Monographien ist das in der Tat jetzt noch nicht so weit verbreitet. Und wenn wir uns erinnern, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch erwähnt, gerade in den Geisteswissenschaften ist das natürlich die vorrangige Publikationsbasis. Ne? Also da geht weniger über Paper, da geht sehr, sehr viel über Monographien, sehr, sehr viel über Gastartikeln in Büchern anderer Leute, die von Editoren herausgegeben werden. Das ist natürlich ganz spannend. Und bei Open Science findet sich halt diese Serie, die so ein Stückchen weit sich immer mal anguckt, jetzt nicht so richtig an die Schritte gekoppelt, aber so an die verschiedenen Perspektiven, glaube ich, eher gekoppelt. Und da geht es also um den ersten Punkt, Networking, dann hin zu Abstracting und Indexing, also die inhaltliche Arbeit, wie macht man das? Und dann geht es in den späteren Teilen dann um das wirkliche Veröffentlichen. Der letzte Beitrag davon ist, glaube ich, vom 16. Juni. Ich habe aber das Gefühl, inhaltlich sind die noch nicht am Ende gewesen. Also vielleicht kommt da noch was, vielleicht auch nicht. Das einmal hier erwähnt zumindest.
Ja.
Ja, und stimmt. Was mir da am Rande gerade einfällt, wir hatten das ganz in einer der früheren Folgen schon mal angesprochen, und zwar gibt es an der FU ein Projekt zum Thema Open Access Monographien im Bereich Linguistik, glaube ich. Und da haben wir jetzt auf dem OK-Fest auch den Sebastian Nordhoff nochmal getroffen. Den werden wir sicherlich im Laufe des Jahres jetzt bis zum Jahresende auch hier nochmal als Gast begrüßen. Der macht nämlich genau das.
Genau. Der ist auch sehr, sehr fit da drin. Da freue ich mich richtig drauf. Also da haben wir noch was Schönes vor uns.
Genau.
Ja. Ich glaube, ich kann hier gerade ein Novum präsentieren, denn gerade während du hier sprichst, kam ein kleiner Tweet rein. Du müsstest den auch bekommen haben, und zwar von der Lucy Patterson. Die arbeitet beim MDC in Berlin, also beim Max-Delbrück Center in Berlin, und ist der Communication Officer. Und die fragt an, ob wir Zeit hätten oder ob das für uns wäre. Am 24. bis 26. Oktober findet ein Science Hack Day in Berlin statt. Ich denke, damit sind nicht nur wir angesprochen, sondern wahrscheinlich auch viele andere. Wir werden den Link mal posten, können wir mal anschauen. Ich weiß nicht, für dich ist es natürlich immer einfacher, zu was hinzugehen. Bei mir ist es ja gleich eine große Distanz, die zu überwinden ist, aber das klingt schon mal sehr cool.
Ja.
Das ist auch ein bekannt, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, diese Science Hack Days, das ist, kommt, glaube ich, auch wieder mehr aus Nordamerika, also USA genauer gesagt. Und das breitet sich gerade aus. Das ist halt auch wie so eine Art Hackathon, wo man sich halt wissenschaftlichen Themen oder Software entsprechend widmet.
Ja, auch ganz spannend. Die Lucy ist ja am Max-Delbrück-Zentrum. Ne?
Genau.
Oh, ich bin immer erst auf der Abkürzung, da muss ich genau überlegen, was MDC eigentlich hier nochmal heißt. die haben nämlich jetzt auch gerade eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen, und zwar das State Festival of Science. Findet am 31.10. bis 2.11. statt. Ist das zufällig das Datum von, nee, ist ein bisschen später als der Science Hack Day. Und ist auch so ein Festival, was sich vor allen Dingen um die Schnittmenge, habe ich das Gefühl, von Science und Kreativität und Kollaboration dreht. Und ist erreichbar unter statefestival.org. Und das könnte durchaus auch für Leute interessant sein, die gerade so wissenschaftsorientierte Veranstaltungen und Festivals und sowas interessant finden. Mhm. Findet auch in Berlin statt, wenn ich richtig informiert bin.
Mhm. Okay, gut, dann tragen wir das noch schön nach. Ja, dann geht's weiter im Programm. Nach dieser kleinen Live-Schaltung hier, nach diesem kleinen Live-Event, das müssen wir mal auskosten. Ja, auch heute wollen wir nicht auf das übliche Bashing von Elsevier und weiteren Verlagen verzichten. Das ist wieder eine Meldung, die der Anton mir zugesteckt hat. Und zwar ist die leider jetzt auch schon wieder älter. Ich glaube, im Anfang Juni kam das heraus. Elsevier, Springer und Thieme verklagen ETH-Bibliothek und bekommen Recht. Ist auf WISPUBNET geblockt. Ja, es geht einfach um den Dokumentlieferdienst, der anscheinend Konkurrenz macht zu den Services von diesen Publishern. Und die haben anscheinend in der Schweiz sich damit durchsetzen können. Und der Blog geht natürlich dann gleich noch etwas weiter und sagt, dass das natürlich mit Open Access nicht passiert wäre. Da wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Das sei hier nur mal wieder als kleiner Motivationspunkt unterbreitet, dass das vielleicht keine gute Idee ist, sich weiterhin auf solche Publisher zu verlassen, sondern andere Wege zu gehen.
Mhm. Da fiel mir ja heute die Nachricht ins Auge von diesem indischen Publisher. Da, ich weiß gar nicht, wo das erschienen ist. Ich muss mal gerade nachgucken.
Das habe ich gar nicht auf dem Radar gehabt.
Es geht immer schlimmer. Und das ist wohl, das ist unter dem, auch unter so einem Titel erschienen. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meinen eigenen Feedreader gucken, weil das habe ich mir erst nur markiert zum Lesen. Genau, Omix heißt das Ganze, die Omix Group, Accelerating Scientific Discovery. Ja, das tun sie vor allen Dingen auf Kosten der Autoren. Denn in der Tat, das ist ein indischer Verlag, die Omix Publishing Group. Und wir hatten ja schon mal letztens, als diese Tabelle rumging mit den größten Open Access Verlagen, da gab es ja auch einen, der auch ein indischer Verlag war. Ich glaube, das kommt halt wahrscheinlich aufgrund der puren Masse der Wissenschaftler, die es auch in Indien gibt und der Größe des Landes. Die Omix Publishing Group auf jeden Fall hat irgendwie so ein bisschen den Ruf weg, noch schlimmer als Elsevier zu sein, weil die nämlich ihre Autoren oder Wissenschaftler so ein Stückchen weit zuspammen mit Angeboten, so von wegen, reicht doch hier Paper ein und so weiter und so fort, und unterschlagen einfach mal die Erwähnung der Article Processing Charges. Also verschleiern das so ein Stückchen, was das auch wirklich da Kosten anfallen. Das scheint so ein Stückchen so zu laufen, dass die das eher unter dem Aspekt bewerben, so ja, kein Problem, ganz schnell und sofort veröffentlicht, und suggerieren sozusagen damit, dass es keine Processing Charges gibt. Und wenn Wissenschaftler das annehmen, was wohl auch jetzt einige schon getan haben, werden die halt relativ schnell benachrichtigt, dass ihr Manuskript angenommen ist und dass es irgendwie auch dann veröffentlicht wird und kriegen danach halt eine relativ saftige Rechnung. Und das ist oft so im Bereich so 2.500 bis 3.000 Dollar, was schon ziemlich heftig ist. Ne? Und es gibt ein amerikanisches Blog, was sich Scholarly Open Access nennt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer der Autor von dem ganzen Ding ist. Jeffrey Beal, genau. Ist auch einer von denen, die schon ewig dabei sind. Also es ist unglaublich, dieses Blog der Vorgänger geht irgendwie schon bis 2009 zurück und selbst das schreibt er jetzt ab 2012 schon wieder voll. Der hat da mal so einen Beitrag zu veröffentlicht, wo er auch so ein paar Beispiele dieses Prozederes, die diese Omics Group mit den Autoren verfolgt, als Beispiele aufgenommen hat in den Text. Die wurden ihm dann zugesandt per Mail und die hat er jetzt einfach mal verblockt. Und das ist schon echt Tobak, was man da so, also das ist
echt
nicht die feine englische.
Organisiertes Verbrechen, wenn man böswillig sein möchte.
Genau.
Naja, solange sie einem dann nicht noch die Schläger vors Haus schicken, wenn man das nicht zahlt, dann naja, mal gucken.
Ja.
Gut, wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, also das ist jetzt auch an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber auch hier, auch ich habe mich in letzter Zeit mit sowas rumgeschlagen, das passt jetzt sehr gut in unsere Serie. Konrads Paper wird publiziert. Wir erinnern uns, Konrad hat ein Paper geschrieben über ein Tool, was er programmiert hat. Er hat es eingereicht bei der Zeitschrift Bioinformatics. Er hat die Reviewer-Comments bekommen, also die Kommentare von drei anderen Leuten, die sich das angeschaut haben. Und hat diese korrigiert, hat die Software geupdatet, alles ist schön auf GitHub gehostet, es gibt Dokumentation, er hat das Manuskript angepasst und jetzt wurde es angenommen. Das Doofe ist, dass ich verschlafen habe, vor mit den Leuten zu klären, also mit den Leuten heißt ein Vorgesetzten von mir, dass ich das ganz gerne Open Access publizieren möchte. Bioinformatics hat nämlich eine solche Option, also man kann dafür, was war das? $1,200 oder sowas kann man das entsprechend freikaufen, was mein Plan war, aber leider fehlt mir das Funding. Jetzt, das wird sicher an meiner Street Credibility jetzt irgendwie etwas knabbern. Gut, ich habe zumindest den grünen Weg, jetzt bin ich jetzt mehr oder minder gegangen, weil das Ding ja offen ist. Ich muss auch mal schauen, dass es gibt wohl so ein paar kleine Hacks, denn ich kann jetzt sozusagen den Postprint kann ich jetzt nicht auf BioArchive packen. Das verbietet der Verlag explizit. Aber es gibt da so ein paar Wege drumherum, dass man nämlich ein Dokument erzeugt, was die Abweichung dokumentiert, die man gemacht hat. Das ist natürlich wirklich nur ein hässlicher Hack, aber vielleicht kann man das damit zumindest umgehen. Also ich muss sagen, mea culpa, mea maxima culpa. Das ist, wie soll man sagen? Ich bin auch nicht erfreut darüber.
Schmutzige Details, aber
wie auch immer. Das ist, ich kann es auf mich schieben. Ich hätte das vorher ganz klar staten sollen und hätte das anders ausdrücken sollen und hätte mir dann ein anderes Journal nehmen müssen. Aber gut.
Nun gut, aber das ist ja auch ein Learning und du hast es ja immerhin auch vorher schon auf BioArchive veröffentlicht. Insofern bist du ja den Weg, hast du ja den Weg beschritten. Am Ende hat es dich dann nochmal aus der Bahn geworfen, aber
ja.
Schieben wir es auf die Erdrotation.
Ja, genau. Genau. Das nächste Mal passen wir besser auf.
Nichtsdestotrotz Glückwunsch zum Publikationen.
Ja, danke schön. Das ist immer ganz nett. Da kommen leider auch noch einige mehr jetzt in der Zeit. Deshalb bin ich auch gerade so gut eingespannt. Wir haben gerade hier eine Submission nach der anderen, wo ich nicht erst Autor-Paper bin, muss ich natürlich sagen. Aber ich bin da an vielen Fronten eingebunden. Aber gut, das ist natürlich dann auch immer so die Früchte der letzten Jahre, die jetzt rauskommen. Das ist natürlich auch mal ganz nett. Und da wollte ich auch darauf hinausgehen. Also wie soll man das sagen? Man kann Open Access kann man natürlich auch relativ subtil pushen, indem man halt, wenn man sich mit seinen Co-Autoren dann unterhält, am Ende, wenn man sagt, okay, jetzt sind die Sachen fertig, jetzt wollen wir es mal eintüten, wo wollen wir es denn hinschicken? Da kann man auch schon mal einfach entsprechend Journale vorschlagen oder ja, zumindest in die Richtung gehen, die dann entsprechend Open Access wären. Und das ist interessant, es gibt ja auch verschiedene Funding-Möglichkeiten. Manche PhDs haben von vornherein zum Beispiel auch ein Budget für sowas. Wenn man zu reinen Open Access-Journalen geht, kann man da auch vom DFG dieses Töpfchen mit anzapfen. Also man kann da von vornherein auch schon ein bisschen in die Richtung lenken. Das Gleiche ist bei Software. Also wenn ihr irgendwelche Projekte habt, wo entsprechend Software entwickelt wurde oder irgendwelche Tools nutzt, die noch nicht Open Source sind, die als solches publiziert sind und die Leute kennt, dann kann man auch mal nachfragen. Also wir nutzen zum Beispiel auch ein Tool, ist der Source Code da, aber es ist halt unter keiner offenen Lizenz und das ist halt, das wird jetzt nicht vom Erdboden verschwinden, aber es ist natürlich immer netter, wenn das da ist und da kann man vielleicht einfach mal nicht nachfragen und vielleicht kann man mit dieser kleinen Frage Leute zu motivieren, mehr in die Richtung zu gehen. Steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Wohl wahr.
Ja. Na gut, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, falls ihr jetzt gerade Zeit habt, gut, wobei jetzt ist Sommer, da sollte man eigentlich nicht sowas machen. Auf jeden Fall ist es ist schon wieder Wochen her, befürchte ich.
Ja.
Internet Archive hat den Film The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Schwartz, publiziert. Das heißt, man kann das jetzt dort kostenlos und frei herunterladen. Und das ist ein wirklich toller Film. Also ja. Das Leben von Aaron Schwartz war ja wirklich, was heißt das Leben? Dieser Mensch war einfach so ein absolutes Genie, muss man sagen. Der hat dann so viele Sachen mitgewirkt, sei es von RSS, sei es Reddit. Er hat sich sehr stark für Open Access eingesetzt und das wird auch in diesem Fall stark dokumentiert. Er hat ja eigentlich seine Karriere und letztendlich auch sein Leben darauf gesetzt, Open Access zu promoten. Wurde dann, das ist jetzt vielleicht harsch, aber wurde damit in den Selbstmord getrieben. Das ist vielleicht zu harsch gesagt. Also er hat sich im Endeffekt selber umgebracht, weil er anscheinend auch Probleme hatte. Aber mitunter war es dadurch, dass er viele Dokumente heruntergeladen hat über, war das MIT? Ich
bin gerade
gemeldet. Ne? Genau. MIT, ganz genau. Er hat sozusagen Zugang über das MIT zu urheberrechtlich geschützten Artikeln, hat diese heruntergeladen, hat diese dann online gestellt, zugänglich gemacht, als Akt zu zeigen, das ist unser Wissen, da muss jeder ran. Wir hatten das auch schon mal diskutiert, dass Open Access Guerilla Manifesto oder was ist andersrum? Ich suche nochmal raus. Und er war wirklich ein Mensch der Taten, muss man sagen. Und das an vielen Fronten hat er wirklich viel vorangebracht. Und es ist wirklich eine Schande, dass dieser Mensch dann so früh gestorben ist. Ich denke, der hätte noch die Welt noch an vielen anderen Enden umgekrempelt. Ja. Ich glaube, das war sogar auch noch nach seinem Tod, haben sie Whistleblower-Box, glaube ich, auch unter seiner Hand, ne, wurde auch entwickelt. Das ist alles leider nicht fertig geworden oder ist nicht unter ihm fertig geworden. Aber auf jeden Fall, das ist so ein unglaublich gescheiter und unglaublich einflussreicher und unglaublich getriebener Mensch gewesen und dabei so von Moral und Ethik getrieben, muss man sagen. Also von Idealen, wie die Welt ist und wie die Welt sein sollte, wie offenes Wissen die Welt verändern kann. Und das wurde in diesem Film The Internet's Own Boy, denke ich, hervorragend dokumentiert. Also das ist wirklich ein Film mit Gänsehautfaktor, muss ich sagen. Also, dieser
Mensch, das muss man sich halt mal reinziehen, der hat in Teenagerjahren am ersten RSS-Standard mitgeschrieben. Ich glaube, der war 13.
Das ist so unglaublich.
Ja, also unfassbar. Sein Tod hat ja ziemlich heftige Reaktionen hervorgerufen. Ich habe im Open Science Radio 2, in der zweiten Ausgabe, ging es genau darum, nämlich um das Echo sozusagen oder um eins der Echos auf seinen Tod, nämlich das PDF-Tribute. Es gab ja genau diese Bewegung nach seinem Tod, dass Wissenschaftler ihre Paper, die eigentlich hinter irgendwelchen Paywalls hängen, unter dem Hashtag PDF-Tribute einfach getwittert haben. Dann gab es eine Webseite, die diese Hashtags gescrapt hat und das alles zusammengefasst hat auf dieser Website. Und das ist schon sehr beeindruckend, aber das ist halt nur ein Aspekt von ihm gewesen. Und der Film ist sehr anrührend. Er schafft es ganz gut, den Menschen darzustellen und das Faszinierende an ihm. Aber er schafft es auch wieder nicht, so die Frage zu beantworten, was hat ihn eigentlich dahin getrieben und was war sozusagen der Auslöser dafür, dass er so besessen war und so und sich so getrieben anscheinend gefühlt hat und sowas. Also das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich angucken sollte. Das ist ja ein Kickstarter-Projekt gewesen, was Anfang 2013 finanziert wurde, von Brian Knappenberger, hieß der, glaube ich. Und jetzt rausgekommen ist, ich habe da auch auf meinem Zweitblog Offene Wissenschaft einen kurzen Blogpost zu geschrieben, wie ich den Film fand. Das verlinke ich auch nochmal.
Das habe ich gesehen.
Ja.
Frage ist, was man sagen kann, also du hast jetzt den Anspruch gehabt, dass die das näher beleuchten, warum er so getrieben ist. Ist die Frage, ob das wirklich machbar ist. Also die haben ja schon ein bisschen mit der Familie gesprochen, die haben gesagt, er war so von Anfang an eigentlich, oder?
Ja, das ist halt das Schwierige. Also ich hätte eher gedacht, dass der Film versucht, ein paar Antworten zu finden, warum es genau in diese Richtung gegangen ist. Und das hat er halt gar nicht so sehr versucht. Oder besser gesagt, er hat es vielleicht ein Stückchen weit versucht, aber ich hatte immer das Gefühl, er hat es versucht, ohne zu hinterfragen, ob man vielleicht nicht auch was einem nicht gefällt als Zuschauer, der dem Aaron jetzt Sympathien entgegenbringt, und deswegen hat er vielleicht nicht so offen oder so offensiv gefragt, wie man es hätte tun können, wenn man jetzt einfach, wenn einem das unvoreingenommen total egal ist, was man da jetzt zutage fördert. Aber das ist auch vollkommen okay, also das ist ja auch die gestalterische Freiheit, die so ein Regisseur dann hat. Und wie gesagt, also der Film schafft es sehr, sehr gut zu beleuchten, die Faszination, die der Aaron für das ganze Thema mitgebracht hat, die Energie, die er da reingesteckt hat. Und ich bin ja immer so ein bisschen argwöhnisch, wenn Menschen so begeistert über einen anderen Menschen reden. Aber wenn man das mal annimmt, dass das alles so wahr ist und wenig inszeniert oder gar nicht inszeniert ist, dann schafft der Film es auf jeden Fall sehr, sehr gut zu transportieren, wie stark er andere Menschen berührt hat. Und unter anderem darunter halt so jemanden wie Lawrence Lessig und andere große Namen in dieser Open-Knowledge-Bewegung.
Genau. Ja, über diesen, was heißt, im Fahrwasser dessen ist mir ein Artikel sozusagen auch wieder vor die Flinte gekommen. Und zwar, also der Titel impliziert das, aber letztendlich sehe ich da jetzt keine direkte Verknüpfung. Und zwar heißt der Artikel How Aaron Swartz Paved Way for Jax Antrakas Revolutionary Cancer Test. Sollte man sich vor Augen halten, das ist auch ein Teenager, ich bin mir gar nicht sicher, wie alt er ist, dieser Jack Antraka.
Mittlerweile, als er diesen Wissenschaftler angeschrieben hat, war er, glaube ich, 14.
Okay. Auf jeden Fall hat der eigentlich einen Test für Pankreaskrebs entwickelt und er hat das, natürlich musste sich da einige Sachen anlesen und ist dann natürlich auch häufig in die Paywalls reingelaufen und hat dann gesagt, okay, er hat sich dann natürlich nur an Open Access Sachen halten können und unter anderem halt, glaube ich, auch die Sachen, die vom Aaron Swartz, vom JSTOR runtergeladen wurden. Und das hat diesem jungen Mann dann sozusagen geholfen, selber Wissenschaft zu betreiben und selber Lösungen zu finden für ein nicht unerhebliches Problem. Ich glaube, die Motivation war, dass einer seiner Onkel, glaube ich, erkrankt war und, glaube ich, sogar daran gestorben ist. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall zeigt das einfach wieder auf, dass dieses Elfenbeindenken, und das habe ich halt auch mal wieder Diskussionen. Ja, warum Open Access? Wir kommen doch irgendwie an die Artikel ran. Also unsere Uni zahlt das doch. Unsere Uni, ja, aber halt nicht irgendwie ein 14-Jähriger, der in der Schule sitzt und der da irgendwie Interesse hat. Und das ist einfach, wir haben so viele Probleme in der Welt. Und je mehr Gehirne diese Informationen sozusagen konsumieren können und irgendwie das crunchen können, überlegen können, desto eher ist da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sagt, ah, warum probieren wir nicht mal das aus? Mhm. Das sogar testet. Und das ist halt einfach enorm wichtig, dass dieses Wissen deshalb zugänglich gemacht wird. In aller Leute Interesse.
Ja. Interessant finde ich an der Jack and Drucker Story ja den Fakt, also wer ihn nicht kennt, ist halt ein relativ junger Mensch gewesen. Als er dieses Problem, sich mit diesem Problem geschafft hat, da ging es um einen Schnelltest, ne? Er wollte irgendwie einen Schnelltest entwickeln, weil das gab es bis dato irgendwie nicht und das daran scheiterten wohl ganz, ganz viele auch Behandlungsversuche, weil wenn man das nicht früh genug erkennt, dann ist die Therapiechance, glaube ich, sehr gering. Und als er dann seine Lösung nach diesem Studium von diverser Literatur, seine Lösung sozusagen fertig hatte, hat er das ja geschickt an, ich glaube, über 100 Wissenschaftler. Und original einer hatte sich zurückgemeldet. Alle anderen haben das entweder ignoriert oder zurückgeschrieben, naja, er soll doch erstmal seine Schule zu Ende machen und dann studieren und dann wäre sein Forschergeist ja durchaus auch gern gesehen. Und einer hat zurückgeschrieben, dass er das sich kurz angeguckt hätte und dass er da auf jeden Fall auch nochmal expliziter reinguckt und hat sich danach nochmal gemeldet und war wohl an dem Status, dass er gesagt hat, oh ja, bitte komm doch einfach hierher, lass uns noch 2-3 Monate daran arbeiten oder vielleicht noch ein bisschen länger. Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir weitergehen sollten. Also der Jack and Drucker hat jetzt nicht die Lösung schon parat gehabt, aber er hat zumindest die Richtung aufgezeigt, in der es nach relativ kurzer Zeit zum Erfolg kam. Und das ist dann, glaube ich, auch sogar daran geendet, dass dieser Schnelltest mittlerweile serienreif ist und in Verwendung, ne?
Ich glaube, der wird bald zugänglich
sein. Oder so, ja, genau.
Aber es ist auf jeden Fall bald ein Produkt, was man nutzen kann, um halt frühzeitig diesen Krebs vorauszusagen oder zu detektieren und dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Ne? Ja, also das ist halt das Spannende, was ich da darüber hinaus noch finde, ist, klar, wenn wir an dem Punkt, wo wir das Wissen alles offen zur Verfügung stellen und solchen Leuten die Chance geben, sich ihre eigene Meinung zu bilden, eigene Informationen zusammenzutragen, eigene Analysen zu betreiben, sind wir einen großen Schritt weiter. Was uns dann noch fehlt, ist die Bereitschaft von Menschen, die auf der wissenschaftlich höheren Ebene, nämlich in der Forschung stecken, auf solche Leute auch reagieren und sich nicht verschließen und sagen, ja, aber ich bin doch hier der 5 Jahre studiert hat, 20 Jahre in dem Metier arbeitet. Komm du doch bitte erstmal an den Punkt, wo ich jetzt bin. Dann lass uns reden. Mhm. Na, das ist dann der viel, viel schwierigere Schritt.
Der Elfenbeinturm halt, ne? Das, genau. Das herausbückt sozusagen. Gut, ich kann es auch aus Sicht des Forschers kann ich das natürlich auch sehen. Wir alle stehen unter enormem Druck, müssen Ergebnisse produzieren und da können wir jetzt nicht von jedem da jede E-Mail beantworten, wobei, also
absolut.
Vielleicht kann man das schon beantworten, aber es ist natürlich immer eine Frage von Prioritätensetzung und das kann ich auch von der Seite nachvollziehen, aber vielleicht muss man da auch eine andere Kultur pflegen oder muss da irgendwie andere Methoden schaffen, dass ja halt solche Citizen Science Projekte gefahren werden könnten oder irgendwas in der Art, dass man da mehr Kontakt herstellen kann und vielleicht einen Filter einbaut oder jemand eine Anlaufstelle hat, der dann als Filter agieren kann und das dann bei Bedarf nach oben reichen kann.
Ich glaube, auf das wird's erstmal hinauslaufen, dass man sozusagen so einen Open Scientist im wahrsten Sinne des Wortes hat, nämlich die offene Schnittstelle, wie so eine Programmierschnittstelle in die Wissenschaft, dass da jemand sitzt, der das, was da reinkommt, genau nach diesen Aspekten beurteilt und versucht mal zu filtern, was ist jetzt eigentlich davon das, was man weiterverarbeiten sollte, besonders auch intern gemeinsam in Arbeitsgruppen mit Wissenschaftlern und was ist das, was man vielleicht, keine Ahnung, irgendwo anders hingibt oder einfach, weil es halt noch nicht das Level ist, zurückgibt. Aber das könnte ich mir vorstellen und wenn man sowas dann vielleicht auch gestützt von über Instituts weit hinweg, gestützt von der Politik betreibt, mit dem klaren Ziel, genau sowas auch zu fördern, dann das ist, glaube ich, der einzige Weg auch in die Richtung.
Genau. Ja, weiter ein anderer Punkt zu oder ein neuer Punkt zum Thema offenes Wissen zur Weltrettung. Tesla Motors verzichtet auf Patentstreite. Das ist jetzt schon auch wieder eine Weile her. Letztendlich hat Tesla Motors einen Blogpost veröffentlicht und eine Pressemitteilung veröffentlicht, bei der sie ganz klar sagen, okay, wir sind hier angetreten, um die Welt zu verbessern. Also die Autoindustrie war einfach nicht auf dem Trip, Elektroautos zu pushen und sind es leider immer noch nicht. Und wir werden mit unseren Patenten, die wir haben, die wahrscheinlich eh mehr defensiv gemeint waren, muss man natürlich auch sagen, aber mit unseren Patenten werden wir niemanden blockieren, der diesen Weg gehen möchte. Der Markt ist so und so groß, wir können den eh nicht bedienen. Bitte bedient euch oder bitte macht euch unsere Technik zunutze, implementiert das und setzt ein Ende für diese alte Art, sich fortzubewegen sozusagen. Und das finde ich jetzt ganz nett. Natürlich, gut, es ist jetzt nicht so, dass ihre Patente, wie soll man sagen, komplett aufgegeben haben. Also die haben sie in der Hand. Das ist natürlich auf dem Gebiet wahrscheinlich auch vonnöten, um sich entsprechend verteidigen zu können im Zweifelsfall. Aber zumindest ist es, denke ich, eine gute Geste und eine Einladung an alle, sich da jetzt ranzuhängen. Und letztendlich kann jetzt sich niemand entschuldigen, sagen, ja, wir können es nicht machen, weil wir sonst in Patentprobleme kämen.
Ja.
Das ist damit vom Tisch.
Ist ja auch einer der Punkte, die ich finde, immer schnell vergessen werden oder am allerersten vergessen werden, wenn man über Open Science redet. Was passiert denn, wenn man aus öffentlichen, aus offenen und vielleicht sogar aus kollaborativen wissenschaftlichen Projekten irgendwann mal sowas wie Patente generiert? Wem gehören die denn?
Ja.
Das ist halt dann kann man halt schnell sagen, ja, die gehören einer Person, die halt maßgeblich daran gearbeitet hat, oder die gehören vielleicht auch mehreren Personen oder man fundet eine Firma und dann gehören die Patente dieser Firma. Aber das ist zumindest etwas, was mitbedacht werden sollte. Und da habe ich in der Tat bisher noch, entweder habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, was sehr wahrscheinlich ist, oder ich habe noch keine überzeugende Lösung gefunden oder noch keinen überzeugenden Vorschlag gehört, wie man mit sowas gerade in so offenen und kollaborativen Projekten umgeht.
Hm, stimmt, nee, das ist, bin ich auch noch nicht. Ich muss sagen, ach, ich finde das auch immer gut, vielleicht bin ich dazu zu Wissenschaftler, zu sehr Wissenschaftler. Ich weiß noch einmal, im Studium hatten wir auch von einem Professor, der relativ Biotechnologie nah, also relativ industrienah gearbeitet hat und der dann auch diesen Spruch gelassen hat, ja, eigentlich sollte diese Phrase ausgebaut werden, jeder Mann soll ein Haus bauen, jeder Mann soll ein Kind zeugen, jeder Mann soll einen Baum pflanzen, jeder Mann sollte ein Patent haben. Mhm. Und also ich habe mich schon früher daran gestoßen. Ich finde das eigentlich, wenn man öffentlich finanzierte Sachen hatte, dann da sowas rauszubauen. Ja, ich weiß, das bringt auch Geld wieder in die Staatskassen und solche Sachen, aber ich weiß nicht, ob sowas nicht dann eher den Wissensfluss eigentlich blockiert.
Auf jeden Fall, also abschaffen wäre natürlich am besten, wobei auch da, dann kommt man irgendwann schnell an eine Grenze, wo man drüber nachdenkt, ist abschaffen, gebe ich nicht mit abschaffen auch genau diese Offenheit wieder aus der Hand. Also in dem Moment, wo ich sozusagen ein Patent, was ich eigentlich hätte patentieren lassen können, nicht patentieren lasse und das vielleicht einfach offen zur Verfügung stelle und es sich jemand nimmt und in leicht abgewandelter Form patentieren lässt und mir dann meine Offenheit verbietet. Also ich kenne mich zu wenig aus im Patentrecht, um zu wissen, ob sowas möglich ist. Aber irgendwie, das hat immer so einen faden Beigeschmack und das ist irgendwie merkwürdig. Ja. Also
ich bin auch nicht tief genug drin. Letztendlich haben Patente ursprünglich, hatten sie natürlich auch einen wichtigen, oder das haben sie immer noch eine wichtige Funktion, und zwar die Dokumentation. Es geht wirklich darum, und das habe ich, glaube ich, bei dem vom CAE über, was waren das, über Making oder Basteln oder sowas mit Frank Rieger auch entnommen, dass Patente natürlich sehr praktisch sind, wenn du eben was bauen möchtest. Wenn du es eben nicht kommerziell jetzt irgendwie machen möchtest, sondern wenn du sozusagen für dich selber das nachbauen möchtest, sind solche Patente teilweise sehr gute Anleitungen. Natürlich haben sie dann auch blockierenden Faktor, wenn du das jetzt irgendwie kommerziell nutzen möchtest. Das ist ja auch Sinn der ganzen Sache. Und klar, das ermöglicht dann auch Investitionen zu tätigen, die wiederum solche Forschungen dann wieder finanzieren können für den nächsten Schritt. Ja, das ist, denke ich, hat alles sein Für und Wider. Ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung dazu, muss ich sagen. Bin ich auch, wie du auch wahrscheinlich selber sagtest, nicht tief genug drin. Aber für mich jetzt auch ein Fadenbeigeschmack immer. Und gerade wenn es halt aus der Uni-Forschung Sachen ausgekoppelt werden und dann zu einem Patent gemacht werden, finde ich immer, hat auch wieder hier ein Geschmäckle.
Absolut.
Ja.
Abschließend zum Thema Patente, beziehungsweise eigentlich zum Thema Tesla. Elon Musk, also der, was ist er, CEO von Tesla oder CTO oder ich glaube, er ist CEO von Tesla und CTO von SpaceX und sowas, ist, glaube ich, berühmt und reich geworden mit PayPal, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auch so einer, den kann ich mir sehr, sehr gut als Gesprächspartner vorstellen. Nur mal so am
Rande. Oh, ja, das ist sehr ambitioniert.
Ja, klar, also, den wird man natürlich nie kriegen, aber ich glaube, das ist auch so einer, der sehr inspirierend sein kann, wenn er wegkommt vom politischen Reden. Und das versucht er ja immer zu vermeiden, aber natürlich in so einer Situation, wie in der er sich befindet, er ist einfach wahnsinnig berühmt mittlerweile, ist glaube ich auch einer der schwerreichsten Männer dieser Welt und wird mit Sicherheit auch noch mehr an Berühmtheit erlangen, wenn nämlich SpaceX, dieses Raumfahrtprogramm, was von ihm und Tesla ins Leben gerufen wurde, offizieller beauftragter Raumfahrtagentur der NASA wird oder der Vereinigten Staaten. Danach sieht es ja auch, danach streben sie ja. Und die ersten Erfolgserlebnisse sind ja auch zu verzeichnen. Ich glaube, sie sind jetzt erstmalig zertifiziert worden und dürfen jetzt offiziell irgendwas fliegen, aber ich habe es vergessen. Kann man mal nachgucken, gibt es so eine News-Section auf spacex.com. Da findet man das alles.
Ja, und der hat auch, glaube ich, die Hyperloop und sowas hat er auch noch angedacht.
Also genau,
so
genau.
Transport. Also aus dem Kopf fallen sehr viele sehr interessante Sachen. Das Tolle ist, der Kopf hat Hände und in den Händen liegt eine Menge Geld.
Ja.
Also das ist mal eine sehr schöne Kombination, muss man sagen.
Schön ausgedrückt, ja. Wirklich,
ja, da ist eine Menge, das hat doch Potenzial. Und der ist 71 geboren, der hat hoffentlich noch ein paar Jahre vor sich. Also man darf gespannt sein. Und wir hatten ihn auch kürzlich erwähnt mit dem Tesla-Museum von dem Autor von The Oatmeal.
Genau.
Dass er da auch gerne mal ein bisschen Geld locker gemacht hat. Also das ist mal ein sehr schönes Beispiel, wo Geld in richtigen Händen liegt, meines Erachtens.
Jupp.
Gut, weiter geht's im Programm. Wir wollen heute noch fertig werden. Und das ist schon fast etwas, was schon fast angebrannt ist, diese Meldung. Und zwar, das geht jetzt wieder in Richtung Open Educational Resources. Und zwar, ich hatte mal auf Start Next bei diesem Schulbuchomat mit gefundet und die Jungs sind immer weiter sehr aktiv und die wollen jetzt ein Schulbuchsprint machen. Soll heißen, bei diesen Sachen geht es darum, offene Bildungsressourcen zu generieren, in dem Fall halt Bücher, Schulbücher. Sie hatten, glaube ich, angefangen mit einem Biologiebuch und jetzt wollen sie in 3,5 Tagen ein Schulbuch generieren. Das wird jetzt schon sehr zeitnah stattfinden, vom 14. bis 16. August. Das ist also nicht das kommende Wochenende, sondern das nächste. Mal gucken, wann diese Folge jetzt rauskommt. Das sieht sehr spannend aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr auf dem Radar, ob man da sich einfach einklinken kann. Ich denke, es ist sehr interessant, wenn man Lehrer ist und sich bei solchen Sachen einklinken möchte. Wahrscheinlich auch, wenn man Wissenschaftler ist und zu dem Thema was beistellen kann. Ich sehe hier gerade, es geht um neuronale Informationsverarbeitung. Gut, wir verlinken einfach, da gibt es auch ein nettes Video. Ich denke, die sollte man allgemein auf dem Radar behalten. Da wird noch einiges kommen. Und ich denke, es ist eine sehr wichtige Sache, dass Schulbücher frei sind oder also frei im Sinne von Freiheit, so heißen, unter entsprechenden Lizenzen wie Creative Commons verfügbar sind. Und da können kann die Allgemeinheit sehr, sehr, sehr dran profitieren. Andere werden vielleicht etwas Profit abgeben müssen.
Ja, ist leider arg unterfinanziert, mit einem Tag Laufzeit noch und leider nur 590 von erwünschten 4.800 Euro. Ja, solche Projekte fallen leider oft hinten runter. Ich kann leider gar nicht finden, was das für eine Art Projekt ist, ob die dann wenigstens die 590 kriegen oder ob das dann bei Nichterreichung auch nichts gibt, weiß ich jetzt nicht so genau.
Habe ich leider auch nicht mehr am Start, aber na gut.
Wir werden sehen.
Genau, einfach dranbleiben an den Jungs, ich denke, da kommt noch was und wer jetzt hier zuhört und Kinder hat oder selbst wenn es noch ganz junge Kinder sind, bitte, ja, denkt dran, das kann sich alles auf die Bildung eurer Kinder auswirken und vielleicht kann man da doch mal ein bisschen Geld locker machen oder kann sich da einbringen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema und wir werden das auch in Zukunft nochmal näher angreifen. Und zu dem Thema gibt es sogar gleich einen netten Link auf einen Blog-Eintrag, der da heißt mit Lizenz zum Lernen auf dem DUZ, Deutsche Universitätszeitung. Und da gibt es einen netten Übersicht in das ganze Thema Open Educational Resources. Wer sich da noch nicht so auskennt, der hat da ein paar Anhaltspunkte, ein paar Links. Das ist relativ übersichtlich, aber ist, denke ich, ein netter Einstieg.
Gut. Ja.
Dann, was haben wir hier noch? Genau. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt gar nicht mehr so eingestiegen. Kinder. Und zwar, es geht um eine Suchmaschine, die namens Scholar Ninja, die verteilt agiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da thematisch jetzt gar nicht mehr so drin. Ich weiß noch, dass es meines Erachtens auf WebRTC aufgebaut ist. WebRTC, wer das noch nicht kennt, der sollte es auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Das wird wahrscheinlich bald Skype und Google Hangouts und all solche Sachen in die Tonne treten, hoffentlich. Letztendlich eine Möglichkeit, im Webbrowser VoIP, also Voice over IP mit Video und all solchen Sachen zu machen. Und das ist noch mehr. Also wie auch immer, ich schweife aus und ohne viel dazu sagen zu können, wir verlinken einfach. Ich denke, das kann man sich auf dem Schirm behalten. Und auch der Autor von diesem Tool ist sehr aktiv. Wie heißt der?
Jure Triglav,
genau. Der ist, glaube ich, ursprünglich Arzt, aber der ist sehr aktiv in verschiedensten Sachen. Ah ja, genau. Und eine Sache von ihm ist auch Science Gist. Und das ist auch eine coole Sache, um ja, wieder mal Sachen zugänglicher zu machen, im Sinne von, ich habe zwar einen wissenschaftlichen Artikel, aber das ist allgemein für ein Fachpublikum geschrieben, währenddessen diese Science Gists eine Kurzzusammenfassung von diesen Artikeln darstellen. Und mir erscheint das, ich glaube, eLife scheint das sehr rege zu nutzen, zum Beispiel. Also für eLife ist da relativ viel vorhanden. Ich habe das irgendwo auch verlinkt. Wie auch immer, das ist, denke ich, ein schöner Einstieg für Leute, die einen Überblick über gewisse wissenschaftliche Paper bekommen wollen. Oder das schreiben wollen. Das ist ein offenes Projekt. Und da können wir nur darauf hinweisen und hoffen, dass sich da möglichst viele Leute reinhängen. Das andere, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt schon wieder so lange her, das habe ich wirklich vergessen hier. Wir versuchen es mal kurz ins Gehirn zu pusten. Ja, nee, das ist okay, vergessen wir es einfach. Ja. Aber es gibt, wir haben gerade einfach zu viel Sachen auf dem Radar und das ist leider zu lange her, das ist leider unsere Schuld, dass wir da, ich rede jetzt schon im Plural Majestatis, also bei mir ist es schon zu lange her, dass ich das gelesen habe. Aber es gibt noch ein nettes Tool, worauf ich gerne verweisen möchte. Das ist Archive-It. Also wie das Archive nur ohne R und mit italienischer Top-Level-Domain. Und da geht es eigentlich darum, zu klären, kann ich meine Publikation selber auf einen Preprint-Server schmeißen oder auf meine eigene Webseite schmeißen. Das funktioniert leider bisher mit Publisher-Name und ISSN, noch nicht mit DOI oder sowas. Das fände ich wünschenswert. Siehst du das nicht? Ne? Es ist nur dieser Identifier. Vielleicht bauen die das noch aus oder mit PubMed-ID wäre es vielleicht auch ganz nett. Auf jeden Fall kann man dann, ja bitte?
Du haust da deinen Namen rein oder deine ISSN und dann guckt es, wo du es noch überall oder ob du es selbstständig selber gehostet auch noch veröffentlichen darfst, zusätzlich genau. Zu der originalen veröffentlichen.
Genau, wenn du jetzt zum Beispiel eine Public Library of Science eingibst, dann wird es dir sagen,
es dreht sich.
Und es dreht sich, genau. Habe ich nicht vertippt. Ich hatte es vorhin schon mal getestet, vermaledeit.
Plus One habe ich hier. Further information.
Das ist doch, warte mal kurz, das ist ja ein Unding. Okay.
Ah ja, wenn Plus One da steht, dann ist es mir erlaubt, einen Preprint zu machen, einen Postprint und einen Publisher PDF.
Sehr gut. Und ich verstehe nicht, warum das bei mir jetzt nicht mehr klappt. Wie auch immer. Ach so, nee. Doch, jetzt habe ich es. Gut, ich habe die falsche Art ausgewählt. Wenn ich zum Beispiel aus jetzt unbegründetem Interesse einfach Oxford University Press Hust, Bioinformatics mache, dann sehe ich ja, ja, Preprints sind erlaubt. Mit einem netten Smiley, dann sehe ich bei Postprints ist es leider nicht möglich und Publish PDF ist ein Fragezeichen. Wie auch immer. Auf jeden Fall kann man hier zu grob einen oder relativ schnell einen Überblick gewinnen, ob man das machen kann oder nicht. Ja, ich hoffe, wie schon gesagt, ich hoffe, die werden das mal mit einem DOI noch versehen. Das würde die Sache noch netter machen, finde ich. Zugänglicher.
Jetzt frage ich mich gerade, wie die das machen. Ach, das ist sogar auch Open Source Software, siehst du.
Dann kannst du nachschauen, wie die das machen, genau. Ich weiß allerdings nicht genau, wer dahinter steht, aber ich finde es ein sinnvolles Tool. Vielleicht kann man da nochmal sogar mal nachhaken. Okay, wie auch immer, wir machen weiter. Das ist jetzt vielleicht ein netter Verweis, ihr könnt ja mal damit rumspielen. Ja, ich glaube.
Wo sind wir denn in der Liste? Da sind wir in der Liste. Wir hatten, oder vor einiger Zeit auch mal wieder, irgendwie ist das alles nicht mehr so richtig News, aber naja, egal. Das Wichtige ist ja auch unsere Analyse dazu und nicht der Newsgehalt
an sich. Genau. Das wertet alles so enorm auf. Genau. Diese tiefgehenden Recherchen.
Vor einiger Zeit, nämlich auf dem Euroscience Open Forum, was stattgefunden hat, im April schon? Nee, das kann ja gar nicht sein. Im Juni? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf dem Euroscience Open Forum, so rum, gab es eine Rede von Marie Geo-Jean Quinn. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich eher nicht. Einer EU-Kommissarin, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, die dort sich an den entsprechenden Minister wandte des Gastgeberlandes. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Dänemark war. Und mal zum Thema gesprochen hat, dass das dass in Zukunft, wie heißt es denn? Ich habe das Wort vergessen. Konsultationen zum Thema Science 2.0 und Open Science geplant wären und begründet das und was dann da der Vorteil ist oder auch der Nachteil. Und wir haben ja in der letzten Folge schon darüber berichtet, dass es einen Workshop, mehr oder weniger Workshop gab auf dem OK-Fest, wo zwei Damen aus von der EU genau zu diesem Thema auch da waren und sozusagen sich Feedback vor Ort holen wollten. Und da ging es eher darum, das war diese, vor allen Dingen die Frage auch, wie nennt man das denn? Ist es jetzt Science 2.0? Ist es Open Science? Ist es Digital Science 2.0? Ist es Open Digital Science oder Digital Open Science? Oder diese ganzen Diskussionen. Und ja, die Rede werden wir hier nochmal verlinken von der guten Kommissarin. Was mich dazu gerade noch verleitet, nochmal zurück auf unsere Folge mit Hilmar zu verweisen. Und zwar, das hatte ich genau, als wir kurz bevor wir Hilmar interviewt hatten, hatte ich genau diese Nachricht gelesen, hatte mir genau diese Rede durchgelesen und hatte daraufhin auch Hilmar angesprochen. Und da kam von Hilmar zurück, ja, die öffentlichen Konsultationen sind ja schon seit jeher gang und gäbe. Und da dachte ich mir so insgeheim so, ja, schon in den Vereinigten Staaten. Aber hier ist das schon irgendwie noch nicht so richtig durch. Und auf EU-Ebene zum Thema Wissenschaft habe ich da jetzt noch nicht wahnsinnig viel mitgekriegt. Es gab mal vor kurzem in den auf deutscher Ebene zum Thema Wissenschaft öffentliche Konsultation, nämlich von der, war es AKATEC und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, glaube ich, die auch öffentliche Konsultationen mal durchgeführt haben und das auch gar nicht schlecht gemacht hatten, hat man, glaube ich, auch hingewiesen auf die Website, wo man das alles auch noch öffentlich fand. Ja, und deswegen dachte ich mir so, sprechen wir es doch nochmal an, weil ich bin mir halt nicht sicher, was sie damit erreichen wollen so richtig und wen sie damit erreichen können überhaupt. Also wer beteiligt sich denn dann und ist das dann wirklich so öffentlich und open oder erreicht man da dann nicht doch wieder nur die, die sich auch extrem für dieses Thema interessieren?
Ja, also es wird jetzt sicher nicht bei Phoenix mitgestreamt.
Nee.
Solche Anhörungen, aber ja, ein bisschen mehr. Es wäre schon nett, wenn das irgendwie zugänglich gemacht werde, beziehungsweise wenn man da sogar sich einklinken könnte, ja.
Ach, ich bin mir immer bei solchen Projekten unschlüssig, was ich davon halten soll. Grundsätzlich finde ich öffentliche Konsultationen irgendwie eine ganz nette Idee, aber sowas funktioniert natürlich nur, wenn auch Beteiligung da ist und Beteiligung möglichst breitschichtiger Art und nicht immer nur dieselben. Und aber am Ende sind es dann natürlich immer nur dieselben, weil klar, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch die sind, die eine dezidierte Meinung haben und die argumentativ auch darlegen können. Für alle anderen ist das halt der Weg, mit dem sie sich irgendwie erst wahnsinnig viel beschäftigen müssten, damit sie da überhaupt eine positive oder ja überhaupt eine Meinung ausführen könnten oder Stellung nehmen. Insofern, andererseits will man andere Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben.
Es ist ein Nischenthema,
ja.
Muss man sich ganz klar vor Augen halten. Also das ist leider ist es so, aber ich meine, wie viele Leute sind aktiv in der Wissenschaft tätig, ja? Und wie viele von denen haben sich dann noch schon ausreichend mit Open Science und sowas auseinandergesetzt? Das ist leider zu wenig. Und da dann aus dieser Masse dann noch irgendwie Leute zu rekrutieren, die sich ausreichend damit auskennen, sich einarbeiten können und das dann auch noch entsprechend gut präsentieren können, das wird arg dünn.
Ja.
Ah ja.
Ja, naja. Genau.
Aber gut.
Im selben Zeitraum habe ich Post bekommen. Nicht nur ich.
Ah.
Nicht nur ich, sondern alle Nutzer vom Open Science Framework, dieser netten Plattform, mit der man wunderbar herumspielen kann. Was ich auch mal getan habe, wovon ich jetzt auch schon wieder länger weg bin, weil ich irgendwie keine Zeit habe, mich gerade darum zu kümmern. Aber wir erinnern uns, das Open Science Framework ist ja sozusagen, will eine Plattform sein, auf der man öffentliche und kollaborative Projekte miteinander vollführen und schreiben kann. Und das Ganze, wenn es denn sein soll, auch gerne komplett public, gibt aber auch die Option private und dann kann man da diverse Sachen anlegen, von Wikis über Dokumentenablagen, ähnliches. Man kann dort gemeinsam Texte schreiben, man kann dort in Dokumenten gemeinsam arbeiten und so weiter und so fort. Und dieses Open Science Framework, als wir da das letzte Mal drüber gesprochen hatten, hatten wir, glaube ich, am Ende nochmal darüber gesprochen, dass die auch irgendwann eigentlich den gesamten Code dieser Plattform öffentlich auf GitHub machen wollen.
Ich warte.
Genau, und dann hatten wir uns, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war die Abschlussnote, dass wir uns darüber unterhalten hatten, dass es ja mal interessant wäre, mal so ein paar Nutzerdaten zu bekommen. Ne? Also, was für Projekte sind da drauf, was für Wissenschaften sind da drauf, wo liegt sozusagen der Hauptfokus? Also gibt es vielleicht aus der Biologie am meisten Projekte oder gibt es vielleicht aus der Astronomie oder aus der Medizin? Sowas in dem Dreh. Und siehe da, ich habe ja dann auch nochmal angetwittert hier, Open Science Framework, habt ihr denn irgendwie Zahlen, auch mal so die Unterscheidung zwischen männlich, weiblich und sowas, das wäre irgendwie mal ganz spannend. Und siehe da, mittlerweile gibt es ein paar Zahlen und sie haben sie rumgeschickt in einer Mail, mit Sicherheit nicht aufgrund meines Tweets, der war sicherlich begünstigt zum Zeitpunkt. Und das sind, finde ich jetzt nicht wahnsinnig atemberaubende Zahlen. Aber das ist schon ganz, ganz spannend. Also mittlerweile gibt es wohl über 5000 Nutzer, die das Open Science Framework seit 2012, ist glaube ich, an den Start gegangen, nutzen. Also ein kontinuierliches Wachstum.
Schon recht anständig.
Genau. Was ich ganz krass finde, ist, es gibt auch 5000 Projekte. Was natürlich eine irreführende Zahl ist, weil, na klar, das Erste, was man macht, wenn man sich da anmeldet, ist, man legt erstmal ein eigenes Projekt an. Ne? Man probiert da aus und sowas. Insofern ist die Zahl ein bisschen merkwürdig. Aber es gibt noch eine zweite Zahl, und zwar nennen sie das Projected Users und Projected Projects. Ich glaube, das war, was sie ursprünglich erwartet hatten. Und die war erheblich niedriger. Also insofern scheint das Ganze zumindest auf etwas mehr Interesse zu stoßen, als sie es ursprünglich erwartet hatten. Jetzt wäre natürlich noch irgendwie mal eine Zahl ganz spannend, die sowas aussagt wie Projekte, die tatsächlich, in denen tatsächlich gearbeitet wird. Jetzt müsste man irgendwie noch definieren, was dann gearbeitet heißt. Und
irgendwie so und so viele Changes innerhalb eines Monats.
Oder genau, so. Oder irgendwie, wo am Ende auch eine Publikation bei rauskommt. Sowas noch wäre auch noch ganz spannend. Projekte, die dort geschrieben wurden, wo wurden die veröffentlicht? Auf welchem Weg? Ne? Sind die erst in Preprint-Server oder sowas gegangen oder in Open Access-Magazine oder vielleicht doch in klassische Magazine? Ne? Sowas in dem Dreh. Das wäre irgendwie noch ganz, ganz, ganz sinnvoll, glaube ich. Aber ich vermute, dass sie das auch auf dem Schirm haben werden. Und ich meine, wenn sie jetzt angefangen haben, mal zu gucken, was so die Nutzerzahlen sind, dann kann man da, glaube ich, auch noch mehr erwarten.
Ja, ich hoffe ja, sie machen das Zeug bald mal offen zugänglich. Wie schon gesagt, mein Server wartet nur darauf, das entsprechend zu hosten.
Ja, hast du denn mal geguckt auf GitHub, ob es schon ist? Oder?
Ich bin ab und zu wieder draufgegangen, aber da war noch nichts. Ah. Also wir können das gleich mal aktuell hier Center of Open Science.
Genau. Ich glaube, es ist auch noch nichts. Nee. Naja, also ich glaube, momentan arbeiten sie wahrscheinlich auch eher daran, und das merkt man auch, um die Funktionalitäten zu erweitern. Also es gibt irgendwie Dropbox-Einbindung mit Versionskontrolle, und ich glaube, zu Figshare gibt es jetzt die API, zu Altmetrics, da basteln sie, glaube ich, gerade dran. Also mal schauen.
Ja. Wir behalten es weiterhin auf dem Radar und melden uns, wenn wieder Neuigkeiten dazu aufschlagen.
Genau. Was steht denn als nächstes auf der Liste? Ach ja, es gab, es gibt ja diese SCOAP 3 Initiative. Jetzt habe ich vergessen, was es heißt. Ich glaube, das heißt, wo steht's? Da steht's nicht.
Ich habe es auch nicht mehr im Kopf.
Ich find's gleich. Egal. Es ist eine Open Access Initiative, die ursprünglich aus dem Hause Helmholtz oder DFG kommt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall ein DFG gefördertes Projekt.
Helmholtz und Max-Planck-Gesellschaft hängen da mit drin, ja.
Genau.
Und Leibniz-Gesellschaft auch, ja.
Und dazu gibt es, also ich glaube, das ist ein Projekt, was sich vor allen Dingen auf bestimmte Wissenschaftsbereiche bezieht. Es gibt auch ein Projekt davon an der TIB, das SCORP 3DH oder irgendwie sowas nennt sich das. Und dazu gab es vor kurzem beim Deutschlandfunk ein Gespräch mit einem der Projektleiter, Martin Köhler. Und das konnte man sich sehr gut anhören. Ich befürchte, ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch online ist. Der Text ist zumindest noch online. Ich bin mir nicht sicher, ob die Audiodatei noch online ist. Aber da kann man mal reinhören. Im Grunde geht es darum, dass sich in diesem Projekt SCORP 3 Dutzende, ich glaube sogar über 1000 Bibliotheken aus verschiedensten Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen haben. Und das Ganze ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern ist zumindest europaweit, wenn nicht sogar global orientiert. Da sind auch diverse Länder schon dabei. Einfach wieder, um Open Access voranzutreiben. Und man hat sozusagen ein paar Mittel in einen gemeinsamen Topf geschmissen und aus dem daraus sich zusammengestellten Budget von ein bisschen über 10 Millionen waren es, glaube ich, ursprünglich, will man jetzt innerhalb dieser SCORP-Initiative Wissenschaftler einfach sehr verstärkt auch mit Förderung an das Thema Open Access heranführen.
Ja, das ist allerdings, glaube ich, auf die Teilchenphysik beschränkt.
Genau, Hochenergie und Teilchenphysik waren, glaube ich, die beiden Sachen, an der das jetzt vor allen Dingen gerichtet ist. Deswegen auch der Martin Köhler, ich glaube, der ist am DESY.
Genau, die sind auch mit drin. Ah ja, der Name ist auch Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics.
Ah ja.
Und gut, die Hochenergiephysik ist natürlich eng an dieses Thema geknüpft.
Ja.
Weil, ja. Okay, ja, das ist doch auch schön.
Dachte ich mir bloß, war so ein, wo wir ja immer wieder das Thema hatten, Verbünde, Themenverbünde und Infrastruktur ist so das, über was sich dieses Thema sehr wahrscheinlich sehr stark auch in Europa durchsetzen wird.
Weißt du was, da können wir gleich einhaken und da können wir eigentlich auf einen schönen Text von Björn Brems verweisen.
Ja.
Der im Laborjournal das einen Artikel geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob jeder Laborjournal kennt, die Biowissenschaftler kennen das wahrscheinlich. Die liegen nämlich immer wieder aus. Das ist ein deutsches Journal. Ich glaube, der Siegfried Bär steht dahinter, der auch dieses wunderschöne Buch Forschen auf Deutsch geschrieben hat, das ich jedem nahelegen kann. Und der hat einen Artikel geschrieben namens Digitale Steinzeit, wo er relativ Klartext spricht, wie hintendran wir eigentlich sind mit unserer Publikationstechnologie, wie übermäßig teuer das ist, wie blockierend und langsam das Ganze ist, hat da auch vorgerechnet, so dass man letztendlich kostet ein abonnementpflichtiger Artikel 5.000 US-Dollar. 5.000, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was man für das Geld eigentlich bekommen könnte. Er hat dann auch unter anderem oder gegen Ende dann auf SciELO verwiesen, also Scientific Electronic Library Online. Das ist in Brasilien meines Erachtens gestartet worden, aber zieht sich jetzt durch ganz Südamerika, wird das genutzt. Letztendlich ist das diese Infrastruktur, von der du jetzt auch sprachst, sozusagen, dass man sagt, wir brauchen eigentlich keine Publisher, wir brauchen eine Infrastruktur, die uns diese Publikationen ermöglicht und warum nicht einfach sowas hinstellen und selber betreiben? Und das machen die und da zahlst du dann nicht 5.000 Dollar letztendlich, also indirekt, sondern du zahlst einfach 90 US-Dollar. Mhm. Das ist mal ein Unterschied. Und er hat da sehr wichtige Punkte genannt und ich kann das auch wieder jedem nahelegen, den Artikel mal in seiner Gänze durchzugehen. Da hat man auch ein paar schöne Argumente an der Hand. Genau, das passte da, glaube ich, da jetzt ganz gut rein. Willst du noch was dazu sagen oder habe ich was vergessen?
Ich war gerade irritiert, weil ich las ich mache ja so nebenbei die Notizen, Link, die Shownotes.
Links, okay.
Und ich las gerade Forschen auf Deutsch von Hubert Alfred Rehm. Und ich so, das ist doch Siegfried Bär. Aber das ist in der Tat eine Person. Das ist sein Alias.
Ja, genau, das war ein Pseudonym, genau. Weil er, ich glaube, als er zu der Zeit das geschrieben hat, war er noch in der Wissenschaft aktiv und dieses Buch ist
wissenschaftsfeindlich.
Es ist leider sehr wahr und es sagt halt ganz klar, Wissenschaft ist ein Pyramidenschema, weißt du, es werden, wie viele Menschen fangen ein Studium an, um dann zu sagen, irgendwann werde ich Professor, aber natürlich dünnt das nach oben enorm auf. Was sind die Methodiken? Wie ist das Leben eines Postdocs, der da in seiner Armut, also hat kein Geld, hat keine Zeit, hat keine Verträge, alle solche Sachen. Ich denke, das beschreibt die Sache sehr gut und das dazu noch in einer sehr witzigen Art und Weise. Er kommt aus den Biowissenschaften und das ist auch diesem Buch sehr stark zu erkennen, wo er dann zum Beispiel auch dieses Poster hat, was den Lebenszyklus eines Wissenschaftlers im Sinne von Biochemical Pathways darstellt, das ist schon sehr amüsant.
Okay.
Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich war schockiert. Das war Ende meines Studiums. Ich dachte, wo habe ich mich jetzt drauf eingelassen? Ich denke, es ist gut, dieses Buch zu lesen. Man sollte sich mal vor Augen halten, man kann die Situation trotzdem überleben. Es ist, Wissenschaft ist ein hartes Pflaster, würde ich einfach mal so sagen. Mhm. Und das wird da sehr gut dargestellt. Man sollte sich davon aber nicht abschrecken lassen. Also es hat auch gute Seiten. Oder es ist vielleicht gleich der Verweis auf methodisch inkorrekt zu machen, wo sie Life of Brian, die eine Szene aus Life of Brian persiflieren, dankeschön. Oh Mann, persiflieren, genau. Welche ist es denn, welche Folge? Wir suchen das gleich mal raus. Also es gibt auch nette Sachen im akademischen Leben, sowas wie flexible Arbeitszeiten, man kann ab und zu mal auf Konferenzen fahren, man hat ein internationales Umfeld im Allgemeinen, man weiß, man ist der Retter der Welt, alle solche Sachen. Also es gibt auch nette Sachen, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass es da viele Unwegsamkeiten gibt, genau. Die werden in dem Buch gut beschrieben und das ist, denke ich, sollte man jedem in die Hand geben, der ein wissenschaftliches Studium anstrebt, einfach um ihn da vorzubereiten. Mm. Ja, genau.
Was haben wir denn?
Aber, ja? Ja, genau. Ach so, ja gut, dann geht es fast weiter im Programm. Ja, das ist noch eine kleine Meldung. Das ist auf Retraction Watch gewesen. Sage musste 60 Paper depublizieren, also eigentlich retracten, als er herausstellte, dass da einer ein paar Sockenpuppen erstellt hat und seine eigenen Paper gereviewt hat, unter anderem. Aber gut, das ist sozusagen wieder ein Verweis auf Open, mit Open Peer Review wäre das nicht passiert.
Genau.
Das wurde allerdings genau auch wieder hier Verweis auf methodisch inkorrekt, Folge 30 wurde das auch ausreichend zerpflückt und dokumentiert, von daher müssen wir da kein Wort mehr für verschwenden.
Genau.
Das nächste muss ich sagen, das ist schon so lange her. Hast du das noch im Kopf? Ich glaube, das ist wieder einmal etwas von Peter Murray Rust, der in seinem Blogpost, glaube ich, beschreibt, dass einer seiner Member of Parliament gesagt hat, dass man die
Ach so, die Geschichte, genau. Der Peter Murray Rust hat ja nach den ganzen Elsevier Takedown Notices seinem zuständigen Member of Parliament geschrieben und ihn um Stellungnahme gebeten. Ah. Und der hatte jetzt zurückgeschrieben, oder er hatte dem Minister geschrieben und hatte jetzt von einem Member of Parliament, von Julian Huppert, Antwort zurückbekommen, die er natürlich ganz kurz in seinen Blog geschrieben hat. Und die sprechen für sich selbst. Ja. Also wenn man das liest, dann denkt man so, ja, aber warum macht ihr denn nichts dagegen? Ne? Also man merkt schon deutlich, finde ich, dass auch die Politiker genau wissen, was für ein Murks da abläuft. Na, aber irgendwie, ja, zu so richtig Veränderungsantrieb
motiviert.
Reicht das anscheinend nicht.
Ja. Ja, gut. Das andere muss ich auch wieder fast passen. Das ist mir sehr unangenehm. Wir hätten doch Sommerpause machen sollen.
Das andere war, ist jetzt keine wahnsinnig Open Science relevante Meldung, aber es gibt ja so europäische Großforschungsprojekte. Und das europäische Großforschungsprojekt, was seit seiner Initiative eigentlich, also noch bevor es beschlossen war, immer wahrnehmbare Kritiken hervorgerufen hat, war das Human Brain Project. Das ist so ein EU-finanziertes Großprojekt. Und ich glaube, da geht es darum, dass man alles Wissen, was es sozusagen über das menschliche Hören gibt, an einem Punkt, also in einem Projekt zusammenziehen will, zusammenfassen will. Und dann will man eigentlich eine Rekonstruktion des menschlichen Gehirns nachbauen oder simulieren. Also jetzt nicht nachbauen im Sinne von haptisch nachbauen, sondern man will es modellieren und simulieren. Und man erhofft sich davon sozusagen direkt ableitbare Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Man könnte dadurch natürlich Krankheiten direkt in einem quasi lebenden Objekt, aber virtuell lebenden Objekt simulieren. Man könnte entsprechend Therapiemaßnahmen, besonders natürlich Operations- und Eingriffe und sowas simulieren. Und das ist, ich bin gar nicht sicher, wann das angefangen hat, das Ganze.
2013 war das.
Ah, okay. Das auf jeden Fall mit einem ziemlich gut ausgestatteten Budget, wie ich finde. Also über 1 Milliarde Euro sind da, glaube ich, reingeflossen oder fließen da rein auf 10 Jahre gerechnet, wenn mich das nicht täuscht. Es sind irgendwie unglaublich viele europäische Partner beteiligt. Weiß nicht, über 100. Vielleicht nicht ganz so viele, aber auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl. Und das ist halt immer wieder auch in die Kritik geraten, weil die Vergabe dieser Forschungsgelder und auch dass der Anfang dieses Projekts und das gesamte Auflegen dieses Projekts und das Management des Projekts unglaublich intransparent waren. Und jetzt gibt es einen offenen Brief, in dem sich Menschen zusammengeschlossen haben und ihn unterzeichnet haben und ihn abgeschickt haben an das europäische, an das Konsortium sozusagen, was bei der Europäischen Kommission für dieses Human Brain Project zuständig ist. Und da finden sich durchaus namhafte Wissenschaftler drunter, also auch Leute, von denen, also denen man jetzt nicht sagen würde, dass sie alle Projekte neben ihren eigenen platt machen würden oder ähnliches. Und viele haben auch Begründungen geschrieben und mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch eine offizielle Antwort auf diesen offenen Brief. Inhalt des offenen Briefs ist sozusagen nochmal die Äußerung der Kritik, dass man die strategische Ausrichtung des ohnehin schon hoch kontrovers diskutierten Projekts irgendwie merkwürdig fände und dass man sich mehr Transparenz wünschen würde, mehr Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen, die nachweislich auch die falschen waren und so weiter und so fort. Also ich hab's jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber ich denke, das sollte es einigermaßen zusammenfassen. Ich fand es bloß erwähnenswert. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was sozusagen der Trigger war, weswegen ich das aufgeschrieben hatte für die Folge, aber ja.
Ja, ist doch mal interessanter zu sehen, dass auch auf der Ebene mehr Transparenz eigentlich auch ganz nett gewesen wäre. Ne?
Ja.
Ja, ich kann auch berichten von einem sehr coolen Projekt. Ich war vor dem OK-Fest, war ich noch in Dresden und habe einen Vortrag gehalten am MPI. Und da habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem mit Pavel Tomanka. Und der macht sehr viele offene Sachen, muss man sagen. Der ist wirklich sehr gut dabei, der ist Entwicklungsbiologe. Und der hat ein Projekt, bei dem er offene Hardware eigentlich produziert. Und das ist auch gar nicht mal schlecht, was da an Output rauskommt. Es handelt sich um ein SPIM, das ist eine besondere Art von Mikroskop, wo eine sehr, sehr dünne Schicht beleuchtet wird und man sozusagen Schnitte von einem Objekt bekommen kann. Die Motivation für ihn, das zu nutzen, ist, dass er halt die Entwicklung von Drosophila-Larven anschauen möchte, also die Embryogenese. Das heißt, wie teilen sich die Zellen, welche Gewebe und sowas bilden sich da, und da gibt es auch auf der Webseite einige nette GIFs und Animationen, aber das Wichtige in unserem Zusammenhang ist, dass er sich dafür ein Mikroskop gebaut hat, also das Mikroskop selber ist da, aber sagen wir mal so, die Technik, da wird etwas rotiert und da wird etwas angesteuert und die ganzen Sachen, die dafür nötig sind, die hat er gesammelt und er hat das sehr gut dokumentiert, was man dafür braucht. Man hat das auch im CAD-Programm dann modelliert und letztendlich muss man auch ein paar Sachen sogar zusammen oder muss man sich machen lassen. Aber letztendlich hat er eine Liste von Einzelteilen, die benötigt werden, um dieses Ganze zu bauen. Das ist immer noch nicht günstig. Das kostet, glaube ich, Jetzt muss ich auf mein schlechtes Gedächtnis zurückgreifen. Ich glaube, etwa 40.000 Euro, so in der Art. Wenn du es kommerziell kaufen würdest, wären es allerdings 120.000. Also das ist schon Faktor 3 mal günstiger. Oder noch mehr sogar. Und das ist auf der Seite openspim.org, kann man das sehen. Da sind die Einzelteile gelistet, sind sogar Videos, wie das dann assembliert wird dabei. Das finde ich mal ein sehr cooles Projekt, wenn man mal auf offene Hardware in der Wissenschaft verweisen möchte. Und das ist wirklich auch beispielhaft dokumentiert und ist, denke ich, für jeden, der sich sowas mal bauen möchte im Labor, eine sicher super Anleitung. Wenn er die 40.000 locker machen kann.
Ist das denn eine Bewegung, also dieses Thema Open Hardware, ist das eine Bewegung, die man die an mehreren Stellen aufpoppt oder?
Sehe ich überhaupt nicht.
An Fahrtenwind. Also ich kenne es aus der Do-it-yourself-Biology, ne? Hier so Open-PCR-Geschichten und sowas. Aber in der Wissenschaft habe ich es jetzt noch nicht so wahrgenommen.
Also sagen wir so, in der akademischen Wissenschaft nicht, weil also die DIY-Biologen müssen das sozusagen machen, weil sie an die Geräte anders nicht rankommen. Ja? Klar, du kannst bei Amazon oder bei eBay natürlich gebrauchte Sachen kaufen, aber viele Sachen musst du halt zur Not selber machen. So dieses Open-PCR ist ein relativ einfaches Konstrukt, weil es eigentlich nichts anderes als ein Temperaturcycler. Also du fährst halt die verschiedene Temperaturprogramme. Das heißt, du machst eine Heizspirale an oder aus. Ne? Das ist schon mal die richtige Richtung, aber das ist noch nicht so wirklich Rocket Science. Auch das hier ist, wie soll man sagen, ist jetzt nicht super kompliziert. Das ist, vielleicht unterschätze ich das jetzt, aber natürlich die eigentliche Optik, das musst du immer noch bei Zeiss oder sowas kaufen, muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht komplett offen, im Sinne von jedes einzelne Teil kann ich mir jetzt einfach so selber fräsen lassen. Aber es ist schon wirklich, wirklich eine sehr gute Richtung und wie schon gesagt, du kannst eine Menge Geld damit sparen. Und ich sehe, oder ich zumindest selber habe noch nicht viel gesehen, was dem nahe kommt. Und das ist eigentlich sehr schade. Hatte ich das mal schon mal erzählt? Das ist auch schon ewig her. Als ich in Würzburg angefangen habe, ist mir irgendwie wieder aufgefallen, dass die Leute immer noch Pipetten stecken. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, aber Pipettenspitzen stecken. Das heißt, wenn man im Wet Lab arbeitet, nimmt man eine Pipette in die Hand. Das ist letztendlich ein Messgerät, mit dem man Flüssigkeiten präzise abmessen kann und dann entsprechend in ein Gefäß wieder abgeben kann. Das ist sozusagen das Tool, was die Leute wahrscheinlich am meisten in der Hand halten. Das heißt, du nimmst irgendwie so und so viel Mikroliter von dem einen Tube, packst in den anderen Tube rein. Dafür brauchst du diese Pipetten und diese Pipetten stellen den eigentlichen Kolben dar, aber die Flüssigkeit wird mit einer Pipettenspitze aufgenommen, die im Allgemeinen wieder weggeschmissen wird. Ja, sonst gibt es ja Verunreinigungen. Und anscheinend werden immer noch diese Pipettenspitzen im großen Beutel gekauft und dann setzt sich jemand hin und packt die in ein Kästchen rein, in einen Steckkasten, ja, damit man dann einfach später mit der Pipette plapp das aufstecken kann. Wir müssen mal gucken, ob wir da ein YouTube-Video finden, denn jemand, der es noch nie gemacht hat, der kennt das wahrscheinlich gar nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall, man kann auch so schon gesetzte Kästen kaufen, aber es kostet gleich sehr viel mehr, als wenn man diese Spitzen in Tüten kauft und die dann selber setzt. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass da wieder einmal Leute fünf Jahre studiert, nochmal 3 Jahre PhD drangehängt, dann da sitzen und die Spitzen in den Kasten packen. Und ich habe mir dann verschiedene Konstruktionen überlegt. Ich habe einer ganz einfach gedacht, okay, was ist denn, wenn ich das auf den Schüttler setze? Denn wenn die Spitze durch die Gegend springt und in ein Loch reinfällt, dann ist es eine relativ stabilen Situation und wird dann nicht wieder rausgeschüttelt. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ich habe es damit nicht hinbekommen. Aber das ist immer noch so ein Projekt, was mir immer noch vom Kopf schwebt. Da muss es doch irgendwie eine einfache Lösung geben. Zur Not baust du dir halt, okay, das ist schon etwas more sophisticated, irgendwie das mit dem Arduino zusammen, was halt die Löcher abfährt und dann irgendwie die Spitzen reinfallen lässt oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten, Sachen zu vereinfachen und auch Manpower zu sparen. Ich weiß noch, ich habe mal einen Vortrag über Automatisierung der Wissenschaft gehalten und hatte als Beispiel ein Projekt genommen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo das genau war, aber da musste man mit einem Band, musste man immer wieder ein Objekt in eine Flüssigkeit reintunken, was, glaube ich, die Knochenbildung simuliert hat. Und das haben die wirklich manuell gemacht eine Weile lang. Bis dann einer irgendwie auf die Idee kam, hey, wir können doch Lego Storm nutzen. und hat es dann mit sowas nachgebaut. Und ich denke, da müsste man noch sehr viel mehr Sachen doch einfach fahren und das mal dokumentieren und dann sieht das jemand anderes und sagt, oh, wenn ich das jetzt noch ein bisschen modifiziere, dann kann ich das für meine Sachen ändern oder anwenden oder das wird damit etwas besser. Ich sehe das noch nicht da, da ist irgendwie noch nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist auch einfach die Kultur nicht da, vielleicht haben die Leute eh keinen Bock drauf oder ich denke schon, dass da ein paar Bastler sind, die das doch irgendwie machen könnten bei allen Sachen. Gerade dieses Spitzending, das finde ich so unmöglich. Ne? Aber gut.
Ich weiß nicht, dann stehst du wieder vor dem Punkt, bist irgendwie Wissenschaftler, bist irgendwie angesehen oder möchtest angesehen werden und hast dann vielleicht die Überlegung, ja, aber da müsste ich ja eigentlich auch mal deutlich machen, die Methodik, mit was ich das gemacht habe, und dann lachen meine Kollegen über mich, wenn ich da irgendwas mit Lego bastel. Na, also vielleicht ist das auch so ein einfach so Berührungsängste, und ich glaube, das hat man in der Tat auch schon mal erwähnt, du hattest zumindest schon mal drüber gesprochen, über dieses Automatisierungsthema. Und da sind wir dann ganz schnell wieder hingekommen über, ja, da müsste man aber eigentlich mal so einen Standard entwickeln der Beschreibung des Ganzen. Ne? Also nicht nur
Formalisierung.
Genau, Formalisierung. Nicht nur Aufbau, sondern auch dann Ablauf. Und das müsste man dann schon so gestalten, dass auch das nachvollziehbar ist und reproduzierbar und all sowas. Und aber das gibt es bestimmt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es in diversen Laboratorien auch ganz bemerkenswerte Eigenbauten gibt.
Ja, aber das muss halt an die Öffentlichkeit gebracht werden. Das wäre wirklich das Beste. So, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe den Link auch jetzt gefunden hier. Das war auf Hackaday, war das, wo sie das, glaube ich, mit dem Knochentunken gemacht haben hier. Ich suche es mal raus.
Okay. Wo sind wir denn jetzt?
Ja, das ist eigentlich mehr eine Finanzierungsfrage. Ne? Das ist doch, das habe ich nur mal so eingeworfen. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo das gerade steht. Es geht darum, dass der Bund will das Kooperationsverbot von Bund und Hochschulen lockern. Und das würde eine andere Art von Finanzierung ermöglichen. Das hat zugegebenermaßen jetzt nur peripher mit dem Open Science an sich zu tun. Aber ich denke, es hat etwas mit der finanziellen Ausstattung von Wissenschaftlern zu tun, denn dadurch könnten halt auch so längerfristige Finanzierungsmodelle vielleicht möglich werden. Aber solange es noch nicht durch ist, sollten wir es vielleicht noch gar nicht so thematisieren.
Also es gab zumindest eine Abstimmung darüber. Ich weiß gar nicht, genau. Im Kabinett. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wo das war. Wir verlinken mal einen Beitrag vom Deutschlandfunk als Trusted Source. Es gibt noch einen im Abendblatt, Hamburger Abendblatt. Warum auch immer, da. Und es gibt dann dazu natürlich eine Stellungnahme vom BMBF, die man auch mit verlinken kann. Scheint mir jetzt noch nicht so zu sein, als wäre da wahnsinnig viel beschlossen. Es gibt zumindest den Entwurf über die Änderung des Grundgesetzes, weil diese Trennung in der Wissenschaft und Bildung ist ja, glaube ich, aufgrund dieses Föderalismusmodells, dass die Bildungshoheit Ländersache ist, ne?
Genau, das steht im Grundgesetz. Das macht die Sache natürlich dann schwierig zu ändern, ne?
Ja, da kann man sich dann mal selber weiterlesen. Ich habe jetzt noch nichts gehört, was so wahnsinnig revolutionär wäre, dass mir das jetzt hängen geblieben wäre.
Ich bin auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob da was Neues rauskam. Dann hat mir der Anton wieder was zugesteckt, und zwar auf der größten Konferenz für Computer Vision, der CVPR, wurde kürzlich abgestimmt, dass der Review-Prozess öffentlich durchgeführt werden soll. Und jetzt ist eigentlich noch nicht ganz klar, wie das genau umgesetzt wird, aber das heißt zumindest, da ist schon mal einiges an Bewegung drin und dass man das prinzipiell umsetzen möchte oder dass man sich der Sache gewahr ist und dass man das als Problem sieht und dass man da entsprechend den Prozess ändern möchte. Wir verweisen einfach mal auf das PDF-File dazu, wo die entsprechende Abstimmung präsentiert wurde und die Ergebnisse drin sind. Mehr können wir dazu auch nicht sagen, aber es ist auch nett, dass in der Szene das auch entsprechend weitergetrieben wird. Und man muss sich das vor Augen halten, in den Computerwissenschaften, sagt man das so auf Deutsch, also in der Informatik, sind diese Paper, die mit den, die auf den Konferenzen vorgestellt werden, da eingereicht werden, häufig, also das ist eigentlich Usus bei denen, ne? Die nicht, die trennen das jetzt nicht, sagen wir so, die Darstellung auf einer Konferenz und ein Paper, sondern das ist da, meistens geht das Hand in Hand. Ja.
Zwei Drittel ist zumindest mal schon mal eine wahrnehmbare Aussage, ne?
Genau, ganz genau.
Also ist jetzt keine knappe Entscheidung.
Nein.
Erstaunlich eigentlich.
Ja, ich bin auch positiv überrascht, dass es sich da so durchgesetzt hat.
Aber vielleicht ist das bei diesen Computerwissenschaften, also ich, alle Computerwissenschaftler und Informatiker mögen mir verzeihen, wenn ich mir jetzt nicht genau sicher bin, was genau der Bereich Computer Vision ist, aber ich vermute mal bildbasierte Analyseverfahren.
Genau, du hast Bilder, du willst jemanden darauf tracken, du willst erkennen, wo ist das Gesicht, du willst erkennen, das ist ein Hund, sowas in der Art, genau.
Okay. Das Ganze hat ja schon auch was mit Code zu tun. Und ich glaube, bei Menschen, die vor allen Dingen sehr viel Code produzieren, ist dieser öffentliche Review-Prozess, in dem man dann auch Peer-Review sozusagen andocken könnte, eher etwas, mit dem sie sich anfreuen könnten, weil man sowas ja vielleicht schon herkennt, so nach dem Motto, ich mach meinen Code mal öffentlich und lass mal ein paar Leute drauf gucken, allein schon zur Fehlerfindung und sowas. Also vielleicht ist das nochmal so ein Stückchen weit auch ein anderer Einfluss einer Kultur, die sowas eher schon für sich eher vorstellen könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber...
Ja, könnte einfach das kulturelle Erbe sein dessen.
Ich meine, nach der Logik oder nach der Argumentation müsste man natürlich auch schließen können, dass Computerwissenschaftler eher dazu neigen würden, Open Source als den geneigten Weg zu sehen. Und das tun ja auch nicht so viele. Naja.
Leider nicht.
Ja, nee. Jede Argumentation hinkt immer ein bisschen.
Wir können es nicht belegen, nein.
Dann gibt es aber noch einen weiteren sehr spannenden Punkt, den ich fand. Und zwar haben wir in der letzten Folge, glaube ich, nee, in der vorletzten Folge oder in der davor, weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Du musst die davor sein, oder?
Peter Krucker gesprochen. Und Peter, einer der aktuellen Penton-Fellows, ich glaube, die sind jetzt alle irgendwie so drei Viertel ihrer Zeit haben sie rum. Und Peter hat ja seine Diss dazu geschrieben. Was war's? War's Peer Review? Nee, ich glaube Impact Factor berechnen. Also
genau,
nicht Impact
Measurement.
Factor,
genau. Aber so. Measurement von Scientific Output. Das
genau.
Ist ja wieder tolles Deutsch hier. Also sozusagen Messung von vom Einfluss von wissenschaftlichen Arbeiten.
Genau. Das mal zu visualisieren. Ist auch frei verfügbar. Die Diss liest sich auch sehr spannend. Ich habe es jetzt mal kürzlich nicht nur überflogen, sondern ich habe ein paar Stellen auch wirklich gelesen. Ist wirklich interessant und da sind wir auch geneigt, den Peter auf jeden Fall mal einzuladen. Jedenfalls ist das Thema ja ganz spannend und daraufhin hatten wir uns natürlich auch über Altmetrics und sowas unterhalten und so die Ansätze. Und jetzt gab es was bei Euthoria. Das ist, glaube ich, eine dieser kollaborativen Arbeitsumgebungen, wo man sozusagen Paper gemeinsam schreiben konnte. Hatten wir auch schon mal in dieser Tool-Folge drüber gesprochen. Und die haben jetzt mal so einen Blogpost veröffentlicht, den sie genannt haben The Fork Factor, an Academic Impact Factor based on Reuse. Und das ist in der Tat ein echt cleverer Gedanke. Nämlich,
sehr coole Idee, ja.
Auf diesem ganzen, ich mache meins öffentlich und mein Paper öffentlich und meine Datensätze vielleicht öffentlich und was ich nicht noch alles habe, meine Software, die ich zur Auswertung benutzt habe und so weiter und so fort, mache ich öffentlich. Und dann schauen wir doch mal, wie hoch der Impact dieser Öffentlichkeit sozusagen ist. Also Wo gibt es Leute, die sich das nehmen und weiterentwickeln? Wo gibt es Leute, die das nicht nur zitieren, sondern die sich dadurch so angesprochen fühlen oder die das für so sinnvoll halten, dass sie es adaptieren und wie es dann halt in diesem Git-Vokabular, man forkt das halt, also man macht sich sozusagen eine Kopie und arbeitet dann an seiner eigenen Kopie weiter, weil man das für sinnvoll hält, weil man diesen Datensatz, den man oder diesen Codesatz, den man da bekommen hat, für so sinnvoll hält und glaubt, dass man mit eigener Arbeit dann das für sich anpassen kann, weiterentwickeln kann und so weiter und so fort. Und das finde ich einen echt spannenden Gedanken.
Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Und das Tolle ist, es hat als, oder die zentrale, na, nicht Forderung, aber nein, implizit heißt das auch, du musst alles offenlegen. Ne? Ja. Sonst kannst du ja nicht forken. Und das ist so schön rein verwoben. Das heißt, du hast dein Measurement, deine Messung, die ganz klar darauf basiert, dass alles offen ist. Und das wäre dann natürlich der perfekte Incentive. Jetzt wird es wieder sehr englischlastig. Ist natürlich die perfekte Motivation, das auch offen zu legen. Also das wäre sehr cool, wenn sich das so durchsetzen würde.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir weiter in diesem, oder also mal immer aus der Perspektive, dass ich ja kein Informatiker bin und von diesen all diesen Dingen immer nur rudimentär Ahnung habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man diesen Weg weitergeht, du forkst einmal, dann forkt noch irgendjemand, dann forkt noch irgendjemand und dann irgendwann gibt es ja immer wieder eine Möglichkeit, dass man die Forks zurück ins Original wieder zusammenführt. Na, dass man also, dass man das Original wieder mit Bestandteilen aus den Forks auffüllt, die man für sinnvoll hält. Und auch diese Entwicklung wieder zurück auf das Original wäre natürlich spannend und hätte natürlich eine Aussage. Ne? Und die dann zu interpretieren wär auch wiederum, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte.
Ja, wenn, aber das würde ich jetzt nicht bei allen Sachen für möglich ansehen. Also, jetzt mal vielleicht ganz triviales Beispiel angenommen, jemand publiziert ein Genom von irgendeinem Organismus und der andere macht ein Transkriptom, braucht dafür das Genom, um das sinnvoll zu mappen.
Ja.
Ich überlege gerade, ob das jetzt sinnvolle Beispiele sind, die jeder verstehen kann. Wie auch immer, es ist wieder vielleicht zu domain-specific. Also es gibt halt Sachen, die auf anderen aufbauen, die dann sozusagen nicht wieder zurückfließen in das Grundlegende, sondern die ja einfach die Ebene höher angreifen. Von daher ist das nicht immer möglich, aber es ist dennoch auch eine elegante Möglichkeit, wieder diese Sachen zu belegen, ja, an die Relevanz zu belegen.
Also vielleicht auch vielleicht kann man an sowas auch quasi Themenschwerpunkte ablesen. Mhm. Also je mehr Forks sich in eine Richtung entwickeln und solche Geschichten. Also weiß ich nicht so ganz genau, aber der Gedanke ist auf jeden Fall spannend und ich könnte mir vorstellen, dass man da Leute hat, die über sowas sehr viel besser nachdenken können als ich. Die gibt es mit Sicherheit.
Und bezahlt und Fulltime vielleicht auch noch.
Ja, genau. Ja. Fand ich auf jeden Fall spannend. Kann man sich auf jeden Fall mal hinlegen und wenn es dann wirklich mal zum Gespräch mit Peter Kraker kommen sollte, was ich sehr hoffe, auch ihn mal darauf ansprechen, weil er ja selber durchaus jemand ist, der auch mit Code arbeitet und dem Ganzen nicht abgeneigt ist und da vielleicht auch nochmal eine dezidierte Meinung hat.
Genau. Auch Leute, die was mit Code zu tun haben, um wieder die Brücke zu spannen. Wir erinnern uns, ich hatte es zumindest erwähnt, dadurch, dass ich zur OKConf gegangen bin, hatte ich leider nicht die Möglichkeit, zur Boston zu fahren oder zu fliegen, weil die in Boston war und das wäre auch ein bisschen zeitlich nicht ganz so optimal gewesen. Und dennoch habe ich das große Glück, und das hat ja der Hilmar auch erwähnt, der Hilmar Lab, dass die Talks dieses Mal aufgezeichnet wurden vom BOSC, also sozusagen eine kleine Satellitenkonferenz zur ISMB, bei der es hauptsächlich um offene Software und Open Science auch geht mittlerweile. Und der C. Titus Brown, der auch sehr umtriebig ist und sehr bekannt ist und der ein sehr interessantes Blog hat und auch im Bereich der Bioinformatik da sehr viel vorangetrieben hat, hat eine Keynote dort gehalten. Und auf die würde ich wirklich gerne verweisen. Er nimmt ja sozusagen den Standpunkt ein, jetzt läuft es gerade hier sogar. Er nimmt ja den Standpunkt an, dass wir jetzt sozusagen das Jahr 2039 schreiben und er sozusagen zurückblickt. Dieser Talk ist sozusagen, also aus der jetzigen Perspektive sozusagen eine ein Zukunftsszenario, was er sich ausgedacht hat, und das klingt eigentlich ganz sinnvoll. Letztendlich geht er davon aus, die Datenmenge wird immer weiter zunehmen und das wird natürlich zu Problemen führen, und diesen Problemen sind ja momentan nicht gewachsen. Und letztendlich zieht er daraus aber eine positive Bilanz. Letztendlich wird jeder seine Daten offenlegen. Es wird sehr viel mehr auch Energie in Leute gesteckt, mehr in die Ausbildung von Leuten gesteckt, um diese Daten zu analysieren. Er hat auch diese, rein vom Semantischen her, gibt es auch eine schöne Änderung, die er voraussagt. Und zwar, dass es wird keine Bioinformatik mehr geben, es wird auch keine Systembiologie mehr geben, es wird einfach alles nur Biologie sein. Ja, das ist einfach, es ist einfach, ja, ich habe große Datenmengen, ja, ich will da was raus extrahieren, das ist mein Job und ich bin jetzt kein Bioinformatiker, sondern das macht jeder, in der Biologie arbeitet, denn es gibt nichts anderes. Ja. Hm. Das ist eigentlich ein schönes Bild, dass man jedes machen muss und jeder es machen muss und jeder lernen muss, mit Daten umzugehen. Und er hat das in einer sehr schönen, anschaulichen Weise präsentiert, hat auch gesagt, es wird erstmal so eine Lücke geben, wo man nicht damit klarkommt, weil es einfach zu groß ist, und dann wird es sozusagen aus diesem Problemszenario werden sich dann diese Lösungen entwickeln, und das ist eine relativ positive ein sehr positiver Ausblick, den ich sehr gerne teilen möchte. Also es ist realistisch, denke ich. Das kann ich eben wahrnehmen, nahelegen. Es gibt noch viele andere Talks von der BOSK, die ja auch mit aufgenommen wurden. Ich denke allerdings, der hier ist schon herausstechend, würde ich sagen.
Ist auch ein schönes Thema, also eine schöne Perspektive, von der man her das machen kann. Ne? Erinnert mich immer so ein bisschen an Ray Kurzweil, der ja genau aus derselben Perspektive immer versucht zurückzugucken, ja, sozusagen auf unsere Zukunft. Das ist total cool. Das mag ich sehr gerne.
Ja, er meinte, er hat es, glaube ich, gestohlen von dem einen Talk. Was war das? The Rise and Fall of JavaScript oder so.
Ah, ja.
Also wo auch jemand sozusagen aus der Zukunftsperspektive sich dem Thema zugewandt hat und damit sozusagen ein Zukunftsszenario gesponnen hat, was natürlich erstmal sich bewahrheiten muss.
Stephen O'Grady, ja, war das, glaube ich, oder? Da ging es um Java, The Rise and Fall of Java.
JavaScript.
Ah, okay.
Mal kurz. The Birth and Death of JavaScript. Ich habe den Talk nämlich noch rumliegen, den habe ich noch nicht angeschaut. wie heißt denn der gute Kerl hier? Gary Bernhardt, das war auf der PyCon 2014, das ist ja interessant. Aber das passt, ja, okay, gut. Also ich habe ihn noch nicht angeschaut, ich habe ihn mir runtergeladen. Wir verlinken auch. Das sieht auch sehr, sehr interessant aus für den geneigten Hörer, der sich gerne in solche Themen noch auch noch mit einarbeiten möchte. Ja, den möchte ich auf jeden Fall nahelegen. Wie schon gesagt, der C.T.S. Brown, der hat einen tollen Output auch an Blogposts und auch wie man sozusagen in der Bioinformatik offene Wissenschaft praktizieren kann und so. Ist auch bei Software Carpentry, glaube ich, auch mit aktiv. Also es ist jemand, an dessen Ferse man sich gut heften kann und da sicher viel Inspiration bekommen kann. Dann auch in die Richtung im Sinne von Wissenschaft und Code. Es gab wieder vom Mozilla Science Lab gab es einen Sprint, einen Mod-Sprint, wie sie es genannt haben, der an vielen Orten der Welt stattgefunden hat. Ich glaube, 22 Städte waren das, glaube ich, oder so. Mhm,
genau.
Und auch da waren wir Leute von Software Carpentry unter anderem auch mit eingebunden. Da ist eine Menge Output rausgekommen, also von verschiedensten Datenvisualisierungen bis hin zu, was haben die sonst noch alles da gehabt? Naja, auf jeden Fall haben sie sich da hingesetzt und haben an verschiedensten Fronten sich damit auseinandergesetzt. Auch glaube ich, Martin Fenner war, glaube ich, auch mit dabei zum Thema Scholarly Markdown. Also es ist eine Fülle an kleinen Verbesserungen oder auch größeren Verbesserungen dabei herausgekommen, wo sich Leute halt zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, heute wollen wir etwas verbessern. Heute wollen wir uns hier gemeinsam einem Thema widmen. Und das ist auf der einen Seite, auf dem einen Blogpost, sehr schön zusammengefasst. Also wer sich da durchklicken möchte, das ist eine sehr zeitaufwendige Beschäftigung. Da sind sehr viele Sachen geworden. Wir verlinken.
Ja, ja. Sind aber auch ein paar ganz, ganz nette Sachen dabei. Also hier dieser Modular File Renderer vom Open Science Framework und JotGit, also so eine Git-basierte Realtime-Editor, der extra für wissenschaftliche Anwendungszwecke und sowas gedacht ist. Also klingt sehr spannend.
Mhm, genau. Gut. Dann, ja, wir hatten ja schon mal erwähnt, das ist ja noch, ich würde sagen, noch ein neuerer Service vom NCBI, also PubMed Commons. Soll heißen, man kann Kommentare an Artikel, die auf PubMed, wobei man immer sagen muss, PubMed ist eigentlich die Suchmaschine, eigentlich ist Medline die eigentliche Datenbank, aber es hat sich irgendwie anders eingebürgert. Und die haben jetzt mal ihr Äußeres etwas aufgepeppt. Ich denke, das spricht dafür, dass das angenommen wird oder ausgebaut wird. Am Anfang dachte man ja, okay, die probieren das jetzt mal aus und sehen, wie das läuft. Und jetzt, da sie noch etwas Energie reinstecken, ich deute das mal, dass da das Interesse weiterhin besteht, das auszubauen. Und auch hier, wir bleiben wieder am Ball.
Na, ich meine, wenn du dir anguckst, die haben einfach einen wahnsinnigen Vorteil, dass das nämlich auf dieser Plattform läuft, die quasi von niemandem mehr angezweifelt wird.
Das stimmt, ja.
Na, also genau. Du hast mit solchem Projekt, wenn du sowas machst auf PubMed, hast du es auf jeden Fall besser, als wenn du eine komplett neue Plattform in den Markt rufst, wo du sozusagen Paper verlinkst und dann darunter die vermeintliche wissenschaftliche Community kommunizieren lässt. Genau. Na, und da fühlt man sich, glaube ich, auch als Kommentator in diesem Umfeld von PubMed direkt auf deren Webseiten sozusagen, glaube ich, auch ein Stückchen, wie heißt es, nicht konservativer, sondern ernsthafter,
etablierter, ja.
Genau. Und insofern, aber schön, dass sie es auf jeden Fall auch so präsent machen. Das finde ich wirklich ganz gut.
Genau. Das ist eine schöne Entwicklung. Ja, dann gab es noch einen Artikel, ich glaube, ich bin über Spiegel Online drauf gestolpert, der mal wieder zeigt, wie offene Daten genutzt werden können. Und zwar, die haben sich da, glaube ich, hauptsächlich auf beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal erklären, es geht um die örtliche Bewegung von Personen über die Zeitgeschichte hin, und dazu haben Wissenschaftler die Datenbank Freebase, was so ein semantische Datenbank ist, die habe ich letzte Zeit ein bisschen aus den Augen verloren. Eine Weile lang war die ziemlich häufig in den Medien. Mittlerweile ist das ein bisschen abgesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Denn die haben eigentlich immer noch relativ viele Datensets. Auf jeden Fall hat man da Migrationsbewegungen studiert und visualisiert. Da sind sehr nette Grafiken rausgekommen. Sollen heißen, das soll immer wieder nur ein Beispiel sein, wo man eigentlich Daten, die jedem zugänglich sind, sehr schön recycelt hat und sehr schön aufbereitet hat. Und das dann entsprechend, also sind wirklich wunderschöne Visualisierungen dabei. Ja, kann man auch nahelegen. Leider müssen wir hier auf ein Science Paper verlinken, denn es ist in Science publiziert und wie schon gesagt, da kommt leider nicht jeder dran. Aber das hatten wir auch erwähnt, wir werden das in Zukunft kenntlich machen, was sozusagen wirklich rausgeht, beziehungsweise dazu müssen wir erst ein bisschen an der Infrastruktur arbeiten lassen. Ne? Das ist jetzt nicht ganz so einfach machbar.
Genau.
Beziehungsweise
ja, wenn man da sicherlich einen Vorschlag hätte, wenn man da ein bisschen codetechnisch begabt ist, dann ist das sicherlich einfacher machbar als für mich, der einfach nur einen Kommentar in die als Issue bei GitHub bei den Shownotes hinterlassen hat und gefragt hat, ob es nicht ein Tag gäbe, was man verwenden könnte, um hinter Papern direkt klarzumachen, offenes Schloss zum Beispiel für Open Access, geschlossenes Schloss für Closed Access, weil, wie man hier schon mal angesprochen hat, wir nutzen ja die Shownotes für die Formatierung unserer Shownotes, also das Shownotes-Projekt für die Formatierung unserer Shownotes, und da hat man dann halt so, wenn das Wikipedia-Einträge sind, hat man da halt so diese kleine Weltkugel, sodass man gleich erkennen kann, auf welchen Art von Link man geht, und sowas wäre natürlich ganz charmant, das visuell darzustellen für so Geschichten, Closed and Open Access Paper.
Genau. Also wer da auch Interesse hat, einfach mal vielleicht anklopfen und vielleicht noch einen Comment unter den GitHub-Issue setzen und sagen, oh, finde ich auch cool.
Ja.
Ja, ne? Gut, dann haben wir noch Sachen, also jetzt kommen wir wirklich in Sachen, die sind so lang her, das fasse ich mal, diese drei Punkte fasse ich zusammen, weil es auch alles das Gleiche ist. Es gab auf PNAS, gab es mal ein Das ist sogar ein richtiger Artikel, wo sie zusammengefasst haben, dass das, was wir schon häufiger beschrieben haben, besonders Elsevier vertickert ja seine Artikel sozusagen im Paket. Soll heißen, die Bibliothek möchte eigentlich ein einziges Journal haben. Elsevier sagt, das kannst du aber gar nicht alleine kaufen, das gehen wir nur im Bündel mit den anderen Journalen raus, die kein anderer lesen möchte. Und da haben die mal, glaube ich, eine Kostenaufstellung gemacht hier oder haben das zumindest verglichen. Wir verlinken einfach, es stellt einfach sozusagen dar, wie viel Profit durch diese Bündelungen gemacht werden und wie sinnlos das eigentlich ist, da Geld zu verschwenden. Genau, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist schon wieder so lange her, ich habe die Details jetzt gar nicht mehr im Hinterkopf, gar nicht mehr vor Augen, sondern habe das so ein bisschen im Hinterkopf, was da die Message war. Letztendlich ist es bestätigt halt nur wieder die Warnung, die wir haben. Da wird einfach eine Menge Geld gemacht mit auf Tatsache, dass die Publisher eine solche Position haben und das fast ja, erpresserisch durchsetzen können, dass derartige Deals getätigt werden mit von der Allgemeinheit finanzierten Mitteln. Ja, ich glaube, damit haben wir eine Riesenliste an Backlog abgearbeitet. Wir haben fast die 2 Stunden geknackt.
Ja.
Da fällt uns ein Stein von der Seele fast jetzt mal. Denn da waren ja zugegebenermaßen einige Sachen dabei, die lagen schon etwas länger.
Ja, die Jungs vom Methodisch Inkorrekt machen ja immer am Ende sowas und was haben wir gelernt? Und ich glaube, genau das haben wir gelernt. Wenn News zu lange liegen lassen, sind sie A, keine News mehr und B, nicht mehr in meinem Gehirn.
Genau. Wir leben leider in einer Zeit, wo das Gehirn sehr schnell von neuen Informationen durchflutet und gewaschen wird. Von daher, es sei uns verziehen, wenn wir da jetzt nicht mehr in voller Gänze das Bild umreißen konnten, sondern nur stichpunktartig in die Sachen eintauchen konnten.
Außerdem geben wir ja auch teilweise extra Kristallisationspunkte zur Diskussion.
Genau. Dadurch, dass wir so viele Fehler machen, uns Leute korrigieren, meinst du? Mir ist zum Beispiel schon eine Sache eingefallen. Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, dass die Science Hack Days, dass es eigentlich Hackathons sind. Das ist eigentlich falsch. Da geht es nicht nur darum, Code zu produzieren, sondern es geht auch einfach, Leute zusammenzuführen und eigentlich auch physikalische Sachen zusammenzubringen. Also jetzt nicht nur physische Sachen zusammenzubringen oder auch Experimente zu machen. Also das muss man sagen, das geht über einen einfachen Hackathon hinaus. Auch wenn das vielleicht die ursprüngliche Idee mal war, das ist bei Weitem aus der Sache herausgewachsen. Das ist so eine kleine Korrektur. Matthias hat das schon angedeutet, wir mögen sehr gerne Feedback haben. Zur Not sagt er uns, wo wir wieder falsch lagen. Und
genau. Das ist überhaupt das Beste. Feedback. Flatter sind schön, Zuwendungen sind schön, aber letztendlich auch egal, Kommentare sind das Allerwichtigste. Denn A, zeigen sie einem, dass man gehört wird, was ganz nett ist. B, sind sie bei wohlwollenden Kommentaren natürlich Balsam für die Seele. Und C, kommt es genau auf das an, auf die Diskussion. Dass Leute Ideen austauschen und das geht nun mal nur, wenn ihr euch als Hörer vielleicht auch hin und wieder mal bemerkbar macht. Insofern tut's einfach.
Genau. Jo. Damit haben wir dann, glaube ich, das Ende jetzt wirklich erreicht. Es ist spät. Wir wollen jetzt doch unserer kleinen Sommerpause frönen, zumindest für die nächsten 2 Wochen.
Ja, auf jeden Fall. Also bis zum, ich denke, es wird eher so Ende August werden. Bei mir bis dahin ist etwas die Luft dünn. Aber wir werden uns auf jeden Fall wieder zusammenfinden und das auch nicht in allzu weiter Ferne. Ich glaube, so ein 2-3 Wochen Rhythmus ist schon ganz gut. Das pendelt sich ganz gut ein und mal sehen, was im Sommerloch bis dahin an News auftaucht oder ob man noch einen Gesprächspartner rangezogen bekommt. Wir arbeiten dran und lassen euch das wissen, spätestens in der nächsten Folge. Und bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.